Alles, was gutes Training sowieso ausmacht und auch gute Ernährung, müsst ihr ab spätestens der Menopause, aber eigentlich ab 40, noch viel stringenter befolgen.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast, der Podcast mit Bundesliga News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins Block Barock Fulda. Ab etwa 40 verändert sich der Körper einer Frau so langsam, die Wechseljahre oder auch Perimenopause beginnen. Dazu gehören einige sehr anstrengende Symptome, Hitzewallungen oder auch depressive Verstimmungen. Wie hilft Sport, um besser damit umzugehen? Das erklärt Trainerin Tabea Lorch in dieser Folge. Wettkampfkletterer in Mecklenburg zu sein, ist nicht leicht. Es gibt dort kaum Strukturen fürs Wettkampfklettern. Bundesliga-Athlet Georg Heinze hat trotzdem große Ambitionen. Letzte Saison stand er auf dem Siegertreppchen der zweiten Liga und sein großes Ziel ist, in den DAV-Nationalkader zu kommen. Mehr hörst du in dieser Podcast-Folge. Vorab gibt's die Bundesliga-News. Willkommen in unserem Techniker-Boulder-Bundesliga-News-Blog an Jakob. Hi.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Ich grüße dich zurück und lass uns erstmal schauen, rückblicktechnisch, was denn in Osnabrück los war. Wie viele haben euch denn da besucht?
Osnabrück, ja, das erste Mal, dass wir in Osnabrück waren und über 1000 Teilnehmer gekommen sind. 1190 Teilnehmende in Osnabrück, das ist wirklich total cool. Die Halle hat es verdient, wir fühlen uns immer super, super wohl, ganz familiäres Team und wir hatten es ja letztes Finale in Osnabrück, haben Katja und ich da 2 Wochen lang gewohnt praktisch in der Nähe der Halle und waren da praktisch fast jeden Tag. Und als wir da zum Kickoff hingekommen sind, das war wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Also ganz liebe Grüße ans Team, habt das klasse gemacht. Die hatten gleichzeitig noch eine Jugendveranstaltung vom DAV, Jugendmeisterschaft, an einem Wochenende und haben das ganze Spektakel mit einer richtig geilen Halloween-Feier noch abgeschlossen. Waren tolle Boulder, tolle Halle, tolle Leute. Danke, dass wir wieder mit da sein durften. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in dieser Saison auch nochmal in Osnabrück. Mal gucken.
Da werden jetzt wahrscheinlich einige rätseln, was du damit meinst. Ist das ein Hinweis aufs Finale?
Also zu konkret will ich noch nicht werden. Nicht, dass ich jetzt hier falsche Versprechungen mache. Aber die Chancen stehen nicht schlecht. Punkt.
Okay, warten wir ab bis zum nächsten Newsblog. Dann nochmal kurz zu Osnabrück. Gab es für dich denn, bis auf das sehr viele Leute da waren, noch ein anderes Highlight, was du da erlebt hast?
Also für mich ein Highlight war, oder was mir jetzt wirklich in Erinnerung geblieben ist, das ist der Sven Lukis, Teilnehmer aus der zweiten Liga. Der ist schon seit 3 Saisons mit dabei, seit 2022, 23 das erste Mal mit dabei gewesen. Immer ziemlich solide, Platz 17, Platz 22 in der letzten Saison, aktuell auf Platz 7 in der zweiten Liga. Und Sven, der beeindruckt mich einfach durch seinen Biss. Der ist insgesamt, glaube ich, 7 Mal nach Osnabrück gefahren, um dort einen letzten Boulder noch zu machen. Und man kennt das vielleicht so von draußen vom Fels. Also ich glaube, ich habe das mal bei Dave McLeod gelesen. Hier 9 von 10 Kletterer machen den gleichen Fehler. Mhm. Dass eigentlich so die schwersten Routen überhaupt, die werden nicht im ersten Go, ne, wenn man jetzt nicht Alex Megos heißt, geklettert. Sondern das sind Projekte, die sind irgendwie jahrelang aktuell, wird jährlich hingefahren, wochenlang projektiert an einer Route, bis man sie dann endlich geschafft hat. Und ich finde es einfach total geil, dass das auch bei Bundesliga-Routen der Fall ist. Leute, das ist so motivierend, ganz anders als wenn man normalerweise in der Halle ist. Und der Sven 7-mal hingefahren, 10-mal am letzten Tag noch beim Top rausgefallen und hat es dann wirklich geschafft. Eine der schwersten Routen, Nummer 26, Saurens Auge heißt sie. Ich war auch selber dran, ich habe noch nicht mal den Start halten können und bei ihm auch Schritt für Schritt ging es weiter. Gibt einen coolen Post bei Instagram auf seinem Kanal oder auch bei uns, könnt ihr mal gucken. Und ich hoffe, das ist ganz viel Motivation für alle, wirklich alles zu geben an den Bouldern, vielleicht auch nochmal hinzufahren. Lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr coole Sache, schaut es euch an. Und es gibt noch andere Neuigkeiten rund um die Liga und zwar ein paar neue Gesichter, die wir beim 9. Spieltag dann noch sehen werden. Erzähl dazu mal mehr.
Ja, also ich freue mich ganz doll, den Simon Sichert und die Clara Braun als neues Fototeam bei uns begrüßen zu dürfen. Viele Teilnehmende kennen ja sicherlich noch den Alexander Bock, der die letzten Jahre für uns ganz zuverlässig hervorragende Bilder gemacht hat. Alex hat sich nun verabschiedet aus dem aktiven Ligabetrieb, wird sicherlich hin und wieder mal mit vorbeikommen und mit dabei sein. Vielleicht dann auch mal als Teilnehmer ganz entspannt, wenn es die Wege zulassen. Aber Alex versinkt einfach in Arbeit, hat ganz viele tolle Projekte. Ja, hat eine ganz tolle Übergabe gemacht. Jetzt hatten wir ein ganz langes Casting und Simon und Clara, das ist nun unser neues Fototeam und werden euch ablichten auf den Spieltagen. Und wenn ihr ein paar coole Bilder von euch haben wollt, dann scheut euch auch nicht. Also geht gerne auf die beiden zu, sagt hier bei der Route, kannst du da mal ein Bild von mir machen. Die freuen sich über coole Motive und sind eine absolute Bereicherung fürs Team. Und wer den Simon vielleicht schon mal erleben möchte, also eine absolute Frohnatur, der kann doch mal in unseren letzten Stream aus Bremen reinschauen. Dort vom Deutschlandcup, da gibt es auch ein paar sehr lustige Bilder vom Simon. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, noch mal reinzuschauen.
Und da weiß ich auch sofort, wen du meinst. Ich habe mir den angeguckt. Ich glaube, das ist jemand, der oben auf der Boulderwand einen kleinen Tanz hingelegt hat.
Ja, also die Tanzmoves vom Simon werden wir sicherlich in Fulda nochmal sehen können. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. In Fulda gibt es einen riesigen Partykeller und ich habe mit Samuel gesprochen. Also dort wird am Samstag nach dem Kickoff die Musik aufgelegt und ich freue mich auf einen langen, lustigen Abend und ein paar Dance-Moves vom Simon.
Alright, dann viel Spaß beim Bouldern, viel Spaß beim Tanzen und schönen Kickoff euch.
Danke dir, Juliane.
Sport und Wechseljahre. Das ist ein Thema, was uns als Boulderinnen früher oder später einmal beschäftigen wird. Da verändert sich eine Menge in unserem Körper und es gibt einige Symptome, an denen man das auch merkt. Wie kann man in dieser Zeit den Sport anpassen, beziehungsweise wie kann man gezielt mit Training sogar helfen, um besser durchzukommen mit all diesen Symptomen? All das bespreche ich jetzt mit einer schon bekannten Interviewgästin, mit Tabea Lorch. Sie ist Trainerin, die sich besonders auf Frauen und deren Hormonhaushalt spezialisiert hat. Sie war hier schon zu Gast bei mir im Binweg Bouldern Podcast und im Podcast der Techniker Boulder Bundesliga und sie hat über den Muskelaufbau bei Frauen gesprochen und zu zyklusbasiertem Training. Und sie bringt jetzt ein Buch zu all diesen Themen raus und da geht es halt auch besonders um die Wechseljahre und ich sage hallo Tabea.
Hallo Juliane, schön, dass ich nochmal hier sein darf, ich freue mich total.
Ja, das ist wirklich schön, weil die Interviews, die wir bisher geführt haben, die waren wirklich sehr beliebt. Ich habe super viel Feedback bekommen nach diesen Gesprächen. Und ich glaube, da gibt es halt einfach viele Fragen von Sportlerinnen genau zu diesen Themen, wo man manchmal auch nicht so gut Informationen zu findet. Deshalb machen wir jetzt einfach weiter bei dem einen Thema, das wir in den Folgen bisher noch nicht so detailliert besprochen haben.
Yes, auch ein großes Thema.
Ein großes Thema, ja.
Ja.
Und ich muss sagen, das trifft bei mir auch auf sehr viel Halbwissen und Unwissen, obwohl ich das als Frau wahrscheinlich eigentlich besser wissen müsste. Ich weiß einfach das, was man so landläufig über Wechseljahre weiß. Das ist eine große Hormonumstellung zum Ende der fruchtbaren Lebensphase. Ich weiß dieses Typische, dass Frauen dann oft Hitzewallungen bekommen und da hört es aber eigentlich auch schon wieder auf bei mir. Bevor wir also über Sport in dieser Lebensphase reden, wäre es natürlich cool, wenn wir alle nochmal mitnehmen, mich eingeschlossen, um das ganze Thema nochmal genauer zu verstehen. Also, Tabea, bitte, was sind die Wechseljahre und was verändert sich im Körper?
Erhelle uns. Yes. Irgendwann wird einem immer klarer, wie früh das Thema Wechseljahre eigentlich schon ins Feld von Frauen kommt und wie sehr wir selber eigentlich immer denken, ach ja, das ist ja noch ein bisschen weg, da können wir ja noch mit warten und irgendwie ist das ein Thema, was auch so in vielen Lebensbereichen einfach ausgeklammert wird. Ne? Also die Frauen, die sich in der Menopause befinden, sind damit auch so ein bisschen alleine, ne? Also weil einfach vorher nicht so, ich glaube, es ist auch die eigene Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, dass sich der Körper verändert, aber eben auch, weil nicht so viel darüber gesprochen wird und deswegen freue ich mich, dass wir das heute tun. Also ich bevorzuge tatsächlich den Begriff der Menopause, ja, weil es ein bisschen genauer auf das abzielt, wo wir uns überhaupt im Leben einer Frau befinden. Und die Menopause beschreibt erstmal den Zeitpunkt, an dem die Periodenblutung das erste Mal für 12 Monate aus gesetzt hat. Das heißt, das ist ein Punkt im Leben einer Frau, die sie erst 12 Monate im Nachhinein überhaupt bestimmen kann. Und im Schnitt ist die Frau so ungefähr 52, 53 Jahre alt zum Zeitpunkt ihrer Menopause. Und das ist, wie gesagt, nur im Prinzip nur ein Tag im Leben einer Frau. Davor und danach passieren aber eigentlich die Dinge, die für uns ganz spannend sind. Und zwar beginnt das bei den meisten Frauen schon so um das Alter von 40. Und deswegen hoffe ich, dass hier auch die Jüngeren und nicht nur die 50-Jährigen plus zuhören, sondern auch vielleicht, wenn du gerade so Ende 30 bist und vielleicht sogar auch schon sowas merkst, so verändert sich mein Körper gerade? Ne? Also es ist oft so die Phase, wo das losgeht. Aber so ab 40 sagt man, geht das einfach los oder kann das losgehen, dass der Körper langsam anfängt, die Hormonproduktion umzustellen. Also quasi aus dieser Phase von, ich habe einen Zyklus, langsam auszusteigen. Das heißt, da kann es dann erstmal langsam starten, dass Eisprünge ausfallen, immer öfter ausfallen. Dass auch so erste Symptome wie zum Beispiel, dass sich mehr Fettmasse am Körper anlagert, obwohl man genau gleich ist, ne, weil der Stoffwechsel dadurch auch ein bisschen verlangsamt wird, dass so Dinge schon merklich sind im Körper. Und das Ganze geht dann quasi immer weiter bis hin zur Menopause. Und wir haben ja diese klassischen menopausalen Symptome, wie du sie ja eben schon benannt hast, ne? Und die werden natürlich in dieser Phase, wo es dann wirklich abgeht, ne? Also wo der Zyklus dann wirklich sagt, so, jetzt bin ich weg oder jetzt bin ich nur noch ganz, ganz selten mal da und zeige mich. Da ist die hormonelle Lage natürlich so, dass sie sich komplett verändert. Also sie geht von dem Thema oder von der hormonellen Lage des Zyklus. Also jeder, der sich dafür jetzt noch mehr interessiert, der hört sich am besten die Folge zum zyklusbasierten Training an. Da erzähle ich das ja genau, wie das sich verhält. Geht es jetzt in eine Phase, in der eigentlich nach der Menopause gar nicht mehr viel passiert. Ne? Also wir haben ja die Hormone Östrogen und Progesteron im Wechsel während eines Zyklus, also während ungefähr 28 Tage plus minus. Und wenn jetzt Eisprünge ausfallen, die von euch, die die Podcast-Folge sehr aufmerksam gehört haben, die werden sich das vielleicht denken können, das hat zur Folge, dass das Progesteron als allererstes weniger im Körper wird, ne? Weil das Progesteron ist das, was aus dem Eisprung resultiert. Das heißt, wir kippen hier auch möglicherweise in eine gewisse Östrogendominanz, weil die Eisprünge weniger werden. Und eine Östrogendominanz kann eben verschiedene Nebenwirkungen, sag ich mal, Symptome mit sich bringen. Und wenn dieser ganze Prozess dann durch ist, also dass die Eisprünge dann komplett ausfallen, die Periode komplett ausbleibt, wir einen neuen hormonellen Status erreicht haben, dann ändert sich daran auch quasi nichts mehr. Also da sind Östrogen und Progesteron auf einem relativ gleichbleibenden, niedrigen Level und machen eigentlich nichts mehr. Und danach ist es in aller Regel auch so, also zumindest ist das das, was ich im Coaching auch mit meinen Athletinnen, die diese Phase schon durch haben, so gehört habe, dass gerade so kurz vor der Menopause, so die letzten 3, 4 Jahre, sich das Training auch sehr anstrengend anfühlt, weil man mit diesen ganzen Symptomen irgendwie klarkommen muss. Und wenn dieser Zeitpunkt der Menopause dann einmal überschritten wird, dann wird es auf einmal auch wieder leichter, weil der Körper dann auch in diesen Zustand kommt von, okay, jetzt sind alle Hormone unten, jetzt haben wir den neuen Status erreicht und jetzt sind wir hier halt auch wieder sicher, ne? Und wir müssen nicht die ganze Zeit gucken, okay, was ist hier eigentlich gerade los und wo ist welches Hormon zu viel, zu wenig, wo müssen wir gegensteuern?
Okay, danke, dass du einmal so jetzt so grob da durchgegangen bist. Vielleicht kannst du ja noch mal an den Anfang gehen, so an diese Zeit der ersten Symptome. Also jetzt ganz am Anfang, du hast so gesagt, so um 40. Das ist aber jetzt noch nicht dieses, dass ich dann jetzt plötzlich Hitzewallungen kriege oder so. Also was können wir dann am Anfang merken?
Also wer was merkt, ist immer wirklich ganz unterschiedlich. Aber was die allermeisten Frauen eben beschreiben, ist, wie ich eben schon meinte, ne, dass auf einmal, also Training bleibt gleich, Ernährung bleibt gleich, aber die Körperzusammensetzung fängt so langsam an, sich zu verändern. Das heißt, die Muskulatur ist vielleicht nicht mehr so stark sichtbar, wie sie das mal war. Der Körperfettanteil erhöht sich langsam, vielleicht gibt es sogar eine Gewichtszunahme, obwohl wir eigentlich gleich viel essen. So, das sind so meistens die Sachen, womit das anfängt und was ja auch gesellschaftlich noch irgendwie sehr als normal empfunden wird, also dieses Klassische. Also ich höre das immer mal, vielleicht ist es aber auch nur meine Bubble, so dieses, der Stoffwechsel schläft ein. Also natürlich, Östrogen hat eine ganz wichtige Funktion im Stoffwechsel. Und es ist tatsächlich so, dass im Alter wir dann anfangen, auch weniger Kalorien zu brauchen. Das ist meistens so das, was wir am ehesten merken. Das, was auf der Waage sehen oder das, was im Spiegel sehen. So.
Man setzt mehr Fett an, man baut Muskelmasse ab. Warum ist denn das so?
Ja, weil der Körper so erstmal funktioniert, möchte ich mal sagen. Es gibt einfach einen Prozess des Alterns und der ist völlig normal und wir leben ja nicht alle bis, weiß ich nicht, 130 ist mir noch nicht untergekommen zumindest. Und das Altern ist einfach etwas, was wir annehmen dürfen und auch irgendwo müssen, weil es ist ja nicht so, dass wir einfach bis an unser Lebensende genau gleich topfit bleiben und dann fallen wir einfach um und das war's, sondern natürlich hat auch der Körper einen Peak seiner Muskelmasse, seiner Knochendichte. Es ist eben so, dass sich bei Frauen ab 30 geht das schon los, die Muskelmasse langsam erniedrigt. Und das sind ungefähr 10% pro Dekade, sagt man. Also 10% der Muskelmasse alle 10 Jahre wird das eben weniger, wenn man da nicht gegensteuert. Das habe ich, glaube ich, auch schon in dem Krafttrainings-Workshop gesagt. Workshop, Podcast. genau. Und das ist erstmal eben einfach dieser Prozess des Alterns ganz normal. Und das jetzt quasi Fettmasse auch dazu kommt. Natürlich will ja der Körper auch sein Gewicht irgendwo auch erhalten. Ne? Also wir brauchen ja auch Fett als Energielieferant so. Und gerade wenn die Muskulatur jetzt auch anfängt, ein bisschen schlechter zu arbeiten, auch das ist was, das kommt mit dem Alter. Das ist die sogenannte Insulinsensitivität. Also wie gut wir oder der Körper im Prinzip in der Lage ist, so die Muskelzellen auf Insulin zu reagieren und damit eben auch die Glucose aus dem Blut zu ziehen. Jetzt mal ganz grob gesagt, die wird eben auch im Alter immer ein bisschen weniger und das bringt dann eben auch diesen Rattenschwanz eigentlich mit sich an. Also eigentlich können wir auch fast alle menopausalen Symptome genau darauf zurückführen, inklusive eben auch, dass sich die Körperzusammensetzung da leicht ändert. Weil wenn Muskel nicht mehr so gut angesprochen werden kann, braucht er natürlich auch nicht mehr so viel. Ergo, das, was du isst, wandelt sich eher in Fett als in Muskelmasse.
Okay, Tabia, du hast mir aber jetzt im Vorgespräch auch schon erklärt, dass man genau gegen diese Symptome, also dieses Thema Muskelmasse baut ab, Körper setzt mehr Fett an, dass man damit Sport auch bewusst ein Stück weit entgegenwirken kann. Wie geht denn das?
Das geht auf jeden Fall und das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, glaube ich, zu wissen, dass das, was wir aktuell tun, warum wir vielleicht auch diesen Podcast hören, dass wir damit in erster Linie schon mal auf einem sehr guten Weg sind. Also, dass wir gerade ja auch schon vieles dafür tun, dass die Muskulatur auch weiter arbeitet, weil wir einfach sportlich sind. Und das ist immer die Basis, also dass wir unserer Muskulatur wirklich das Zeichen geben, so ey, ich brauche dich noch, bitte verlass mich jetzt noch nicht oder langsamer. Und wir sehen eben, dass durch das richtige und gezielte Training dieser Muskelabbau, dass man den so ein bisschen abschwächen kann. Im besten Fall haben wir bis 30 schon einiges aufgebaut, damit es eben nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen, wenn wir das dann wieder verlieren. Aber eben auch, wenn du jetzt schon Mitte 40 bist und bisher, sag ich mal, weniger Sport gemacht hast oder noch nicht gezielt da reingegangen bist, das ist immer ein Prozess, der sehr positiv zu beeinflussen ist. Also wo wir immer in jedem Alter auch noch intervenieren können, weil das bedeutet ja nicht, dass wir zum Beispiel Muskulatur nicht mehr aktivieren können, Funktionalität nicht schaffen können im Muskel, also dieses klassische Muskelaufbautraining, das geht natürlich in jedem Alter, nur haben wir eben nicht mehr so viel aktiv, was von dem, was man da ist. Und das gezielte Training, was du halt brauchst, um auch im Alter gut durchzukommen, und das ist wirklich, wirklich mein Appell an alle Frauen, spätestens ab 40, das Krafttraining, was die Muskulatur erhält, in dem Sinne, dass die Muskulatur immer wieder den Reiz bekommt, so bitte arbeite, bitte wisse, was du mit dem Insulin, mit der Glukose anzustellen hast, damit die Muskulatur weiterhin einfach gut arbeiten kann. Und ich habe da in meinem Buch ein Beispiel verwendet, was ich gerne hier einfach auch teilen kann. Mhm. Wenn du dir halt vorstellst, also wir sind jetzt mal ganz unökologisch und stellen uns so ein richtig altes, so ein Kraftwerk, so ein Kohlekraftwerk vor. Ne? Mhm. Das Kohlekraftwerk braucht jeden Tag so und so viel Kohle, um das zu machen, was es tut. So. Und irgendwann wird dieses Kraftwerk vielleicht auch älter oder es fehlen Mitarbeiter und na, man merkt so ein bisschen, na, irgendwie so viel Energie kriegen wir jetzt von dem Kohlekraftwerk auch nicht mehr. Und was passiert dann? Die Kohle, die immer weiter transportiert wird, die bleibt so ein bisschen draußen liegen. Na, und das ist das, was dann natürlich dazu führt, wenn wir das jetzt übertragen auf den Körper, ne? Wir essen ganz normal, der Muskel verlernt aber zu arbeiten. Ergo bleibt die Glukose, das Fett, alles Mögliche bleibt einfach da, wo es ist und wird einfach in Fett umgewandelt als Energiereserve. Und wir wollen quasi mit dem Krafttraining unserem körpereigenen Kohlekraftwerk zeigen, dass es auch mit weniger Mitarbeitern noch genauso gut, ne? Wir können dann anfangen, das Business zu optimieren. Wir können also gucken, Mitarbeiterzufriedenheit, so haben alle das, was sie brauchen, damit sie auch wirklich, dass wir weniger Krankheitsausfälle haben. Also man kann das ja wirklich schön, also dieses Bild sehr, sehr ausweiten. Aber im Prinzip geht es eben genau darum, einfach dran zu bleiben und den Fokus immer mehr auf den Erhalt der Muskulatur zu setzen. Und da wirklich, wirklich das Krafttraining als ganz essentiellen Bestandteil des Trainings zu sehen. Und was auch noch eine schöne Ergänzung ist, gerade für die Bouldererinnen, die ja auch sehr von Explosivkraft und so weiter auch profitieren, ne, von diesen schnellen Bewegungen, die auch davon profitieren, dass das Gehirn neuronal flexibel bleibt, also dass Bewegungsabläufe auch flexibel bleiben, wir da nicht irgendwie ins Stocken geraten oder gewisse Bewegungen anfangen, schwerer zu werden. Da kann das sogenannte plyometrische Training auch ein wahrer Helfer sein, das zu integrieren.
Was ist das?
Für alle, die sich jetzt, ja genau, für alle, die, was ist plyometrisches Training? Ein plyometrisches Training ist eigentlich nichts anderes als Sprungkrafttraining.
Ja.
Also zu üben, wirklich maximal hoch, maximal weit zu springen, das sind Sachen, wenn ihr euch Kinder anguckt, das machen die ständig. Die springen irgendwo runter, die springen von irgendwelchen Schaukeln, soweit sie können. Die springen vielleicht auch mal über was drüber und legen sich voll auf die Fresse, weil sie es komplett falsch eingeschätzt haben. So, das sind Kinder.
Mhm.
Und mit dem Alter, ich merke das schon, ich bin jetzt 29, aber ich merke zum Beispiel auch, dass meine Risikobereitschaft beim Springen, ich habe jetzt neulich mal wieder hier Hürdenlauf gemacht und ich habe gemerkt, boah, was habe ich da für eine Sperre im Kopf, überhaupt über diese Hürden drüber zu laufen, weil ich so lange nicht gemacht habe. Und das ist genau das, was passiert, ne? Also wir werden weniger risikobereit, weil wir unseren Körper auch gar nicht mehr in die Situation bringen, wirklich auch zu testen, maximal zu springen. Und das ist dann, wie gesagt, die Flexibilität, die das Gehirn aber auch braucht, ne? Um quasi da im Gehirn nicht zu altern. Also Gehirn und Muskulatur spielen ja immer auch zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist was ich zum Beispiel in meinem Laufkurs, wo ich wirklich sehr, sehr viele Frauen so ab Mitte 40 dabei habe, was ich sehr oft mache, dass ich wirklich mit denen über die Treppen springe, über kleine Hürden oder sowas springe, dass das wirklich erhalten bleibt, beziehungsweise dass sie wieder anfangen, sich das zu trauen, damit auch da die Muskulatur weiter geschult wird. Auch um so ein bisschen langsamer im Hirn zu altern.
Okay, also Krafttraining plus diese Sprünge irgendwie noch einzubauen wäre halt eine schöne Sache.
Genau, man kann das halt super kombinieren, ne? Also es ist ja auch beim Krafttraining wollen wir eher dafür sorgen, ne, dass die Muskelfasern auch angesprochen werden, also dass mehr Muskelfasern wieder ins Arbeiten kommen. Auch da haben wir im vorherigen Podcast lang und breit drüber diskutiert, über die Wiederholungszahl, ne? Wie sollte die Wiederholungszahl wirklich sein? Und was ich halt wirklich sagen kann für Frauen, rund um die Menopause diese ganzen Empfehlungen noch ernster zu nehmen, ne? Und wirklich mit wenigen Wiederholungen, mit schweren Gewichten zu arbeiten, dass wir wirklich auf neuronaler Ebene die Muskulatur immer wieder ansteuern und dass der Körper wirklich das Signal hat, so, die werden jetzt noch nicht abgebaut. Und das kann halt wirklich so ein Gamechanger sein im Training, weil natürlich, umso mehr Muskulatur wir haben, umso leichter fällt es uns auch zu altern. Ich habe zum Beispiel eine Athletin, das ist wirklich, das war die Aussage, die wird mir für ewig im Kopf bleiben und vielleicht habe ich es auch im letzten Podcast gesagt, aber sie meinte halt auch, sie trainiert halt jetzt, so Mitte 40, nur dafür, dass sie mit 80 alleine auf Toilette gehen kann. Und das ist sinnbildlich ja genau dafür, was wir irgendwie etablieren sollten, dass wir das nicht nur dafür machen, dass wir jetzt irgendwie wieder den tollen Körper bekommen, den wir mit Mitte 20 hatten oder so, sondern dass wir das natürlich auch dafür machen, dass wir im Alter viel besser zurechtkommen, beziehungsweise für die Frauen, die das jetzt hören, vielleicht wirklich so Ende 30, Anfang 40 sind, dafür, dass wir besser durch die Menopause kommen, weil auch das sehen wir, dass eben ganz viele dieser Symptome der Menopause, und das sind ja nicht nur Hitzewallungen, das können depressive Verstimmungen sein. Das kann sowas sein wie vaginale Trockenheit, ne? Also ganz viele Symptome, die die Menopause umgibt und leider auch Folgeerkrankungen, die daraus resultieren, ne? Also wenn zum Beispiel die Insulinsensitivität schlechter wird, kann da draußen Diabetes Typ 2 resultieren. Oder wenn unsere Knochendichte, genauso wie die Muskelmasse, langsam abnimmt und wir intervenieren nicht durch Krafttraining, also auch da können wir intervenieren, kann es eben zu Osteoporose kommen. Also dass wir das einfach alles auch auf dem Schirm haben, dass wir da gut für uns sorgen, auf gesamtgesundheitlicher Ebene und nicht nur, sag ich mal, dieses rein optische, so ich möchte irgendwie jung und fit bleiben, sondern ich möchte auch im Alter eigentlich gut durchkommen. Und diese menopausalen Symptome wirklich auch abzumildern. Weil wenn der Körper eben gut arbeitet, wenn die Muskulatur gut arbeitet, wenn die Muskelzellen wissen, was sie mit dem Insulin machen, was sie mit der Glukose machen, dann werden einige menopausale Symptome, zum Beispiel die Hitzewallungen, auch deutlich abgemildert.
Ja. Okay, ja, das ist spannend. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar jetzt ein paar Leute, die mich darauf angesprochen haben, auch auf diese anderen Folgen, die ich jetzt gemacht habe, nicht nur mit dir, auch nochmal zum Thema Krafttraining, haben gesagt, okay, ich bin jetzt schon in dieser Lebensphase, in dieser späteren und merke, diese Trainingsintensitäten kriege ich auch jetzt so gar nicht mehr hin. Und da meinte jetzt tatsächlich auch eine Hörerin, das hat mir so ein bisschen gefehlt in den Folgen. Ja, diese Menschen, diese Trainer, Trainerinnen, mit denen du gesprochen hast, die sind halt Mitte 20, Ende 20.
Ja, genau.
Und ja. Die sprechen dann von bestimmten Trainingsintensitäten und wie oft man pro Woche trainieren sollte. Und sie meinte so, das geht aber gar nicht mehr. Können wir da nochmal realistischer drüber reden? Ja.
Ja.
Also was bedeutet das auch einfach für meine Woche, wenn ich jetzt gewohnt war, irgendwie, weiß ich nicht, 3-4 Mal die Woche zu trainieren oder zu bouldern?
Was genau das für jede einzelne Person bedeutet, kann ich überhaupt nicht abschätzen. Also das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, weil jede Frau durchlebt das alles ein bisschen anders und jede Lebenssituation ist anders. Jede Frau hat andere Prioritäten und auch ein anderes Leben, ne? Es gibt Frauen mit einem Kinderwunsch, es gibt Frauen, die haben Kinder zu Hause. Das heißt, da fehlt dann die Zeit ja ohnehin auch. Das heißt, der Vergleich ist immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich finde es total gut, dass du diese Kritik auch anbringst, weil klar, ich kann hier mit meinen fast 30 Jahren sitzen und das in der Theorie erzählen, wie das ist und meine Erfahrungen mit meinen Athletinnen mit euch teilen. Aber das ist eine der Phasen, die ich in meinem Leben einfach noch nicht durchlaufen bin. Also vielleicht sitzen wir hier in 20 Jahren nochmal und dann kann ich euch sagen, ob das alles wirklich für mich auch so aufgegangen ist. Aber klar, es ist natürlich so, dass mit der Zeit irgendwann die Kraft auch nachlässt. Aber trotzdem sollte immer der Fokus darauf sein, möglichst an diesem Maximum zu trainieren und das auch immer wieder auszureizen und auch da zu sehen, ich als Frau bin jetzt auch nicht nur Perimenopause oder Menopause oder Postmenopause oder Zyklus, ne, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, sondern ich bin auch einfach eine Frau, die lebt. Und ich habe Kinder und ich habe vielleicht Termine, zu denen ich zu erscheinen habe. Und ich hatte vielleicht auch einfach ein super stressiges Jahr. Und das finde ich immer ganz wichtig, in Kontext zu bringen, dass ja, die Kraft nimmt ab und ja, du wirst es im Training wahrscheinlich merken, aber vielleicht liegt es auch nicht nur daran, also vielleicht darfst du da auch liebevoller zu dir sein, einmal wirklich zu sagen, ja, okay, ich sehe das, es ist auch okay, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Gewicht trainieren kann oder nicht mehr die Boulder bouldern kann, die ich noch vor 10 Jahren bouldern konnte, aber vielleicht auch einfach mal anzuerkennen, dass sich da vielleicht auch andere Dinge zusätzlich noch geändert haben, die dein Leben beeinflussen. So. Mhm. Und das ist einfach was, dass das erlaube ich mir nicht, darüber zu urteilen, wie oft pro Woche das jetzt in welchem Alter noch möglich ist zu trainieren. Ich habe Athletinnen in meinem Coaching, die sind Mitte 60 und die kommen in meinen Laufkurs und machen dann im Turnverein noch 4 andere Kurse, weil sie einfach super viel Zeit haben und das funktioniert alles wunderbar und die sind fit. Und ich habe andere, die schaffen das vielleicht 2-mal die Woche zum Sport zu gehen, die sind trotzdem fit, weil die vielleicht sonst einen hohen körperlichen Alltag haben, also viel im Alltag auch körperlich machen. Mhm. Das ist jetzt lang ausgeschwiffen zu der Frage, wie oft trainieren, was ist dann noch sinnvoll. Ich empfehle wirklich, mindestens 3-mal die Woche den Körper in irgendeiner Form in eine Situation zu bringen, die ihn dazu befähigt oder dazu animiert, Muskulatur zu erhalten bzw. aufzubauen. Das heißt, es kann sein, dass man 3-mal die Woche zum Krafttraining geht. Das kann aber auch sein, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel das plyometrische Training mit reingenommen, dass man sagt, ey, ich gehe eh bouldern oder ich gehe eh klettern und davor mache ich ein schönes Warm-up. Auch eine Sache, natürlich werden wir unflexibler im Alter. Ne? Also Muskeln, Knochen sind ja nicht das Einzige, die davon betroffen sind, dass das Östrogen langsam abnimmt, sondern es sind auch Sehnen und Bänder. Das heißt, es, ja, natürlich, wir werden auch unflexibler. Das heißt, ich brauche für mein Boulder-Training vielleicht auch eine andere Vorbereitung als noch vor 5 Jahren. Also ich muss mich vielleicht mehr aufdehnen, ich muss meine Schultermuskulatur mehr aktivieren, bevor ich wirklich auch was an die Wand bringen kann. Das heißt, ich mache vielleicht ein Warm-up, mache dann wirklich auch mal ein paar Sprungübungen und dann im Anschluss gehe ich bouldern. Also ich verändere mein Training so, dass es wieder in mein Leben passt. Möglicherweise ist die Kraft ja auch noch vorhanden, aber es fällt jetzt quasi schwerer, das anzusteuern, weil der Weg dahin ein bisschen länger ist, weil meine Muskulatur einfach nicht mehr so jung und frisch ist, dass sie sofort da ist.
Mhm. Ein Trainer hat das tatsächlich auch zu mir gesagt, dass bei ihm im Alter sich tatsächlich das mit diesem Thema Training und Regenerationszeiten echt umgekehrt hat. Also als er jung war, hat er gesagt, da war ich 2 Tage klettern und 1 Tag Pause. Jetzt ist es 1 Tag klettern, 2 Tage Pause. Also er hat gesagt, ja. So, das ist tatsächlich so, der Körper braucht mehr Pause.
Dann. Ja, genau. Da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Und ich will wirklich hier auch nicht so diesen Eindruck erwecken von wegen, ja, und also irgendwie so lapidar und jede Frau kann das schon und ihr müsst einfach nur Krafttraining machen, sondern nein, das ist wirklich ganz, ganz essentiell. Alles, was gutes Training sowieso ausmacht und auch gute Ernährung, müsst ihr ab spätestens der Menopause, aber eigentlich ab 40 noch viel stringenter befolgen. Und es ist einfach so, dass, also ich gucke jetzt einfach nur mal meine Athletinnen an, das ist total egal, ob die 20 oder 65 sind. Die machen eigentlich alle, wenn ich die lassen würde, wie sie wollen, machen die zu viel. Da ist zu wenig Raum für Regeneration. Und das kann ein 25-jähriger Körper natürlich viel besser abpuffern als ein 45-jähriger Körper, weil da ist einfach noch super viel da. Und der Körper hat einfach auch noch nicht so lange gelebt. Und trotzdem sage ich dieser Athletin genauso wie der Athletin, die 20 Jahre älter ist, so, du musst dich mehr regenerieren, sonst haben wir irgendwann eine Verletzung oder sonst wirst du dich überlasten und wir haben keinen Trainingseffekt mehr. Aber dass du genau diese Dinge im späteren Alter deutlicher merkst, das ist ja völlig klar. Und das ist für mich auch einfach so, so wichtig zu betonen. Ich glaube nicht, dass Kraftverlust so schnell funktioniert. Ich glaube nicht, dass man das von jetzt auf gleich merkt, sondern ich glaube eher, dass man da nochmal gucken darf, stimmt vielleicht sonst was nicht? Also will ich vielleicht auch einfach zu viel von meinem Körper? Und war das überhaupt gesund, was ich vor 10 Jahren gemacht habe? Na, also vielleicht merke ich da jetzt auch langsam, Ja, Regeneration ist ein Ding, ne? Fangen wir jetzt dann auch wirklich mal an, das einzuhalten. Und ich hätte das vielleicht mit 20 schon machen sollen, habe ich aber nicht. Aber jetzt nehme ich auch die ganz allgemeinen Trainingsempfehlungen, mehr ist es ja nicht, nehme ich jetzt auch mal ernst. Und ich mache jetzt nicht mehr irgendwie 2 Tage hintereinander eine krasse Boulder-Session, sondern ich mache einen Tag Bouldern, am nächsten Tag vielleicht einen lockeren Spaziergang oder ein ganz leichtes Krafttraining oder vielleicht sogar einen Ruhetag, bevor ich dann wieder was mache.
Das Thema Ernährung hast du jetzt auch schon immer mal angesprochen. Was sollten wir da noch mal speziell wissen?
Zwei Sachen sind mir da sehr, sehr wichtig. Auch nochmal hier der generelle Hinweis, auch da wird es wirklich wichtiger, das, was man weiß über Ernährung, auch wirklich umzusetzen, weil der Körper einem nicht mehr so viel verzeiht wie noch ein paar Jahre vorher. Zwei Dinge, trotzdem sehr, sehr erwähnenswert. Das eine, ist einmal das Protein. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Zyklusfolge schon, aber vor allem während der Menopause und ab 40 wird es da wirklich entscheidend, ausreichend Protein zuzuführen. Und das hat eben vor allem den Grund, dass wir ja die Muskulatur so gut es geht und so lange es geht erhalten wollen. Und das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn der Muskel gut versorgt ist mit guten Proteinen. Und eine weitere Sache, die in der Menopause und davor immer wichtiger wird, ist die Darmgesundheit. Da werden jetzt auch viele erstmal so sagen, oh, davon haben wir jetzt noch nichts gehört. Da machen wir jetzt noch mal ganz kurz ein neues Thema auf, weil das vor allem für den Östrogenstoffwechsel auch wahnsinnig wichtig ist, was sich im Darm abspielt. Unser Darm ist wahnsinnig intelligent, das habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört. Und im Darm haben wir das sogenannte Darmmikrobiom. Das ist ganz individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Pilze, Bakterien, Viren in unterschiedlicher Kombination. Und dieses Darmmikrobiom, das sorgt einfach dafür, dass Nährstoffe gut transportiert und weitergegeben wird und dass die Ausscheidungsprozesse gut funktionieren. Also alles das ist Darmmikrobiom. Und das Darmmikrobiom, das ändert sich jetzt im Laufe des Lebens. Alles, was wir in unserem Leben machen, hat einen Einfluss darauf. Es ist sogar so, dass es mittlerweile Studien gibt, also es ist noch relativ vage, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Wenn du ein einziges Mal Antibiotikum in deinem Leben nimmst, dann hast du nicht mehr dasselbe Darmmikrobiom wie vorher und das wird auch so nicht wiederkommen. Und man kann auch zum Beispiel Antibiotikum und die Auswirkungen auf das Darmmikrobiom in der Regel noch so 6 Monate später auch im Darm sehen, dass da wirklich auch ne, akut Antibiotikum genommen wird. Das ist ja auch der Grund, warum man immer so sagt, Darmkur nach Antibiotikagabe. Also sehr, sehr, sehr wichtig. Aber eben auch der ganz normale Alterungsprozess und das weniger Östrogen, was wir im Körper haben, hat einen Einfluss darauf, wie sich das Darmmikrobiom zusammensetzt. Und das wiederum wird leider so ein bisschen schlechter im Alter. Also das heißt, die Bakterien, die wir nicht unbedingt wollen, die nehmen so ein bisschen zu und die, die wir eigentlich gerne hätten, die nehmen ein bisschen ab. Also nicht zu unseren Gunsten, aber auch da ist es nicht so, dass wir uns diesem Prozess einfach ergeben müssen. Wir können nichts tun, genauso wie bei den anderen menopausalen Symptomen, sondern wir können hier ganz, ganz toll entgegenwirken, indem wir uns einfach ein bisschen darum kümmern, was wir essen. Das kann man eben sehr, sehr gut mit Präbiotika machen. Also, dass du guckst, dass du fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut regelmäßig isst oder einen guten Joghurt. Ja, also alle Dinge, die dem Darm wirklich gut tun, dass ich möglichst unverarbeitet esse, dass ich einen hohen Ballaststoffanteil in meiner Ernährung habe. Das sind alles Dinge, die dem Darm gut tun und die dann im nächsten Schritt dem Östrogenstoffwechsel auch sehr, sehr gut tun. Von daher, da würde ich sehr, sehr stark, also wäre ich jetzt schon 40, das wären die zwei Dinge, wo ich sage, auf jeden, jeden, jeden Fall machen, Darmgesundheit in den Vordergrund stellen, sich da vielleicht auch mal, da gibt es jetzt so eine ganz tolle Doku auf Netflix, die heißt Hack Your Health. Das ist eine Doku nur über Darmgesundheit. Da kriegt man auch mal so einen Eindruck davon, wie wichtig das eigentlich ist und wie viel wir dafür machen können, dass wir da gut unterwegs sind. Ne? Also ich habe es jetzt selber auch gemerkt. Ich musste jetzt zweimal wegen einer Blasenentzündung Antibiotikum nehmen. Und bei mir war zum Beispiel auf einmal die Haut eine einzige Katastrophe. Also ich hatte so viele Pickel, also echt so ein bisschen wie in der Pubertät, ne? Also es ist ja auch so, dachte, oh, krass. Aber auch das ist Darm. Also der Darm hat so unterschiedliche Wege, sich auszudrücken. Und auch wenn zum Beispiel das Hautbild ein Problem ist, das ist jetzt bei einer 40-Jährigen meistens nicht mehr so wirklich der Fall, aber vielleicht hören hier jüngere Leute zu, dass man das auch ernst nimmt, dass da möglicherweise im Darm, dass er einfach ein bisschen mehr Unterstützung haben darf und da auch mal auf die Verdauung zu gucken, ist da für mich alles okay oder merke ich schon, dass die Verdauung eigentlich nicht so okay ist und da auch dann ja den Fokus mal drauf zu legen und im Zweifel, also ich bin ja auch eigentlich ein Fan von Supplementen. Dinge produziert werden und so, ist es sowieso schwer, genug Vitamine auch reinzukriegen. Da kann es doch auch mal hilfreich sein, wirklich mal eine gute Darmkur mit guten Darmkulturen mal eine Zeit lang zu nehmen, um das einfach so ein bisschen aufzufangen.
Okay. Ich habe das mal eine Weile versucht, häufiger Sauerkraut zu essen. So was schläft schnell wieder ein. Das ist echt hart. Es ist jetzt auch nicht das Leckerste auf der Welt, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt nicht das Gericht der Wahl. Also zumindest meins wäre es nicht. Was ich da lecker finde, ist zum Beispiel Kimchi. Kennst du das?
Super scharf. Ah, Hilfe.
Gibt es aber auch in weniger scharf. Also Kimchi ist zum Beispiel eine ganz schöne Alternative. Oder ja, so fermentierte Sojabohnen in Form von Tempeh
Ja.
schmeckt auch vielen Leuten ganz gut, wenn das gut angebraten ist. Oder generell wirklich werft einen Blick in die asiatische Küche und guckt, was die machen. Auch Miso-Paste. Mit Miso mal mehr zu arbeiten, mal so eine Miso-Suppe oder so zu machen. Das ist zum Beispiel auch fermentiert, auch sehr gut für den Darm. Also da vielleicht auch gucken, was taugt mir ganz persönlich.
Guter Tipp, danke.
Gerne.
Ich habe zu diesem Thema auch noch mal rumgefragt, was Leute wissen wollen. Ich habe jetzt hier drei Fragen, Schrägstrich, ja, so kleine Texte von Hörerinnen. Ich würde es jetzt mal vorlesen, auch wenn wir da schon Dinge beantwortet haben, aber wenn da noch ein Aspekt dabei ist, worauf du noch mal eingehen möchtest, dann können wir das gerne machen. Ich will es auch gerne vorlesen, weil ich es einfach super, super cool finde, dass die auch einfach mir so geschrieben haben zu dem Thema und ja.
Ja, sind auch sehr gute Fragen. Ich freue mich drauf.
Eine Hörerin schrieb, mein Energiemanagement ist dank, was ist eigentlich Garmin? Ich weiß gar nicht, was Garmin ist.
Garmin, das ist eine Sportuhr, das ist eine Laufuhr.
Ah, doch, dann wusste ich doch, was es ist. Ich war mir nicht so sicher.
Ja,
Gut,
ja.
dann machen wir. Mein Energiemanagement ist dank Garmin und Sportwissen eigentlich sehr gut. Probleme macht vor allem der schlechte Schlaf, den ich auf die beginnende Menopause zurückführe. Meine Frage, wie kann der Schlaf durch Training beeinflusst werden? Wie kann der Schlaf durch Ernährung beeinflusst werden? Und welche Rolle spielt Stress?
Ja, das ist so eine gute Frage, weil über Stress haben wir ja noch gar nicht geredet. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema fast. Ich glaube, dass wir alle viel zu viel Stress haben und dass das der Stress generell Auslöser für sehr, sehr vieles ist. Ganz grob, erstmal alles, was du machst in deinem Alltag, was du bewusst machst, kann Stress auslösen. Unser Stresshormon, das ist ja das Cortisol und Cortisol wird durch ganz viele Dinge beeinflusst, ne? Sei es jetzt emotionale Belastungen, sei es aber auch einfach der Tag-Nacht-Rhythmus, ne? Also wir haben morgens immer ein höheres Cortisol-Level als abends. Und warum ich das sage, ist, es spielt eine Rolle. Weil auch das Training verursacht erstmal einen Anstieg des Cortisols. Und das hat natürlich einen Einfluss auf deinen Schlaf. So. Das heißt, die erste Frage, also ich möchte meinen Fokus jetzt hier wirklich mal auf das Thema Schlaf setzen, weil Schlaf ist ein Thema für Frauen, das also gerade rund um die Menopause, dass sie schlechter schlafen, dass sie vor allem aber auch schlechter durchschlafen. Also dass es häufig so zwischen 3, 4 Uhr nachts so Stunden gibt, wo einfach nicht so gut geschlafen werden kann. Und das hat auch was damit zu tun, dass durch die hormonelle Umstellung dieses Cortisol-Level, was alle Menschen haben, ja, also wir brauchen Cortisol, ist mir mal ganz wichtig zu sagen, weil oft denken die Leute dann so, ah ja, dann ist ja Cortisol schlecht. Nein, wir brauchen das ganz, ganz unbedingt, sonst könnten wir nicht leben. Aber rund um die Menopause erhöht sich so diese Cortisol-Baseline, also das, was wir generell haben an Cortisol, das erhöht sich so ein bisschen. Und damit muss der Körper natürlich auch erstmal umgehen lernen. Also auch hier ist wieder diese hormonelle Umstellung. Auf einmal ist ein Hormon irgendwie mehr da. Und das kann natürlich den Schlaf beeinflussen. Vor allem, wenn wir alles trotzdem genauso weitermachen, als wären wir nicht jetzt langsam in der Phase, wo wir nicht so weitermachen sollten wie vorher. Wenn wir dann trainieren, ist es ganz, ganz wichtig für den Schlaf zu gucken, wann wir trainieren. Weil das Cortisol, das hat so einen Zirkaden, heißt das Zirkaden? Ne, so einen Tagesrhythmus, ja. So möchte ich es mal sagen. So ja. über den Tag verhält sich das Cortisol unterschiedlich. Und zum Beispiel macht das am Nachmittag eher so, flacht es so ein bisschen ab. Früher am Tag, gerade nach dem Erwachen, ist das Cortisol höher. Und mit diesem Rhythmus sollten wir dann gehen, wenn wir auch guten Schlaf forcieren wollen. Das ist schwierig für Menschen im Angestelltenverhältnis, das ist mir schon wirklich klar. Aber ich würde, wenn Schlaf ein Problem ist, nicht spät nachmittags mit dem Training anfangen. Das gilt es mal auszuprobieren. Also es gibt Menschen, bei denen funktioniert das super, die haben einen tollen Schlaf und die können bis 20 Uhr trainieren. Ich zähle nicht dazu. Also wenn meine, und das ist jetzt schon so, ne? Das heißt, ich werde da auf jeden Fall im Alter noch mehr mit zu tun haben. Aber ich weiß, wenn ich meine Trainingseinheiten nach 17 Uhr starte, dann schlafe ich schlecht. Das ist einfach so. Und das ist ein Phänomen, das ist ganz natürlich und das ist auch bei vielen Menschen so. Also da mal zu gucken, schaffe ich es vielleicht, mein Training früher am Tag zu absolvieren, dass ich vielleicht mal eine ausgedehnte Mittagspause mache oder vor der Arbeit das schaffe, dass ich so vor dem Mittag, frühen Nachmittag meine Trainingseinheit schon absolviert habe. Und dann die Frage wirklich mal beobachten. Also du schreibst ja auch, du hast eine Garmin und Garmin macht ja oft auch so diese Sleep Scores, also wie gut du geschlafen hast, da dann mal wirklich zu beobachten. Wird mein Schlaf vielleicht sogar besser, wenn ich zu einem anderen Tageszeitpunkt trainiere und dieses Cortisol, was ansteigt und abflacht, wirklich für mich nutze? Dann, wie kann der Schlaf durch Ernährung beeinflusst werden? Da auch wirklich natürlich, also Ernährung machen wir so oft am Tag und wir dürfen da den Fokus drauf richten. Ich würde da auch bei den Empfehlungen, die ich jetzt gegeben habe, gerade so zum Darmmikrobiom auch mal bleiben, ne, weil auch der Darm kann den Schlaf beeinflussen. Also das wäre jetzt erstmal, wenn diese Frau jetzt in meinem Coaching wäre, wäre das mal so ein Fokus, den ich da legen würde. Aber auch hier den Rhythmus beachten. Also nicht um 22 Uhr zu Abend essen und dann vom Körper erwarten, dass er um 22.30 Uhr schläft. Das wird nicht funktionieren. Und das wird im Alter immer schwieriger funktionieren. Also dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, bevor du schläfst, dass er verdauen kann. Weil Verdauung braucht ja Aktivität. Das heißt, natürlich wirst du dann nicht so gut ein- und durchschlafen, als wenn du vielleicht deine letzte Mahlzeit um 18, 19 Uhr gegessen hast und dann um 22 Uhr ins Bett gehst. Also der Körper braucht da schon auch so ein bisschen Zeit einfach. Und das Thema Stress ist aber natürlich das, was genauso wichtig ist, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise ja alles miteinander verbindet und alles beeinflusst. Und den können wir gerade am Abend auch versuchen, noch so ein bisschen einzufangen. Also ich habe ja eben schon gesagt, so die Cortisol-Baseline ist ja eh ein bisschen höher. Das heißt, wir dürfen ab 40 sowieso eher darauf achten, dass wir ein bisschen stressreduziert unterwegs sind. Was da helfen kann, ist zum Beispiel auch relativ früh am Abend auch auf Blaulicht zu verzichten, also nicht mehr so viel an Bildschirmen zu hängen, auch nicht am Handy, vielleicht mal eher zu einem Buch zu greifen. Und ich weiß, das ist jetzt auch schwer für viele, weil die Serie am Abend, das ist einfach toll. Aber da hätte ich zum Beispiel einen ganz tollen Hack, wenn ihr den hören wollt, ja. Was das Ganze so ein bisschen erleichtert. Und zwar, es gibt Blaulichtfilterbrillen. Und ich finde, das ist einfach eine ganz tolle Erfindung. Ja, also generell finde ich, sollte man hinterfragen, muss das wirklich sein, dass man jeden Abend vorm Fernseher einschläft oder so, ne? Fragezeichen, das darf jede Frau selber entscheiden. Aber wenn Blaulicht doch für uns so ein Stressor ist, dann ergibt es Sinn, das vielleicht einfach auszuschalten. Und am Handy kann man das zum Beispiel machen. Also Handys haben auch so Blau- und Gelblicht, je nachdem. Ne, das kann man einschalten, dass man halt da nicht mit Blaulicht konfrontiert ist. Aber man kann eben auch einfach so eine Blaulichtfilterbrille sich mal für 20 Euro bei Amazon bestellen und die dann einfach abends vom Fernsehen mal tragen, mal gucken, komme ich dann besser in den Schlaf, weil ich nicht so auf Spannung bin. Das vielleicht nochmal so als Idee, dann können wir auch nochmal überlegen, gerade als sportliche Person, die das ja ist, die hier schreibt, wenn sie schon Garmin und Sportwissen hat, vielleicht abends auch nochmal Magnesium. Schadet nie, würde ich aber absprechen. Also ist jetzt keine generelle Empfehlung, aber wir wissen, Magnesiumeinnahme am Abend kann den Schlaf verbessern. Da vielleicht mal ein Blutbild machen lassen, mal gucken, ist mit dem Magnesium alles in Ordnung. Und ein letzter Tipp, der auch oft einfach übergangen wird, wenn du irgendwie die Möglichkeit dazu hast, weil du vielleicht keine Kinder hast, die um 22 Uhr noch rumspringen. Wenn du müde bist, geh ins Bett. Weil, wenn du müde bist, dann macht das Cortisol gerade diese Kurve nach unten, die du brauchst, um einzuschlafen. Und diesen Zeitpunkt, den verpassen meistens ganz viele. Dann ist es so, du bist auf der Couch, die Serie ist spannend, es ist 21.30 Uhr und du merkst, boah, ich bin so müde. Aber du gehst halt erst um 22.30 Uhr ins Bett. Was macht der Körper? Er gibt dir das Signal, jetzt wäre der Zeitpunkt zum Schlafen. Ah nee, du schläfst nicht, okay, alles klar. Dann gehe ich wieder hoch mit meiner Aktivität. Und da wirklich dich auch da abzuholen, wo du stehst. Und wenn du müde bist, dann schlaf. Und dann halt dich nicht künstlich irgendwie wach. Und wenn das eben bedeutet, dass du eher vielleicht um 22 Uhr als um 23.30 Uhr ins Bett gehst, dann das vielleicht auch mal annehmen. Das kann den Schlaf auch wirklich sehr, sehr stark verbessern.
Das war viel. Aber Tabea, ich konnte leider gerade hinter fast alles einen Haken setzen, wo du gesagt hast, mach mal lieber nicht. Ach Mann.
Ja, aber das ist eben auch, also wirklich, ich feiere hier eine Hörerin, die dieses Feedback gegeben hat, weil das ist ja einfach Leben. So, wir leben einfach in der heutigen Zeit, in der einfach so viel eigentlich nicht so gut ist für uns, ne? Und wir machen so viele Dinge einfach nebenbei und nebenher und ganz normal, die eigentlich nicht so gut funktionieren. Und da rauszukommen nach so langer Zeit, es ist ein bisschen schwierig, aber es ist zumindest wichtig, die Dinge bewusst zu haben und was auch immer das jetzt bei dir zum Beispiel oder auch bei der Hörerin ist, was am ehesten diesen Moment von, oh ja, macht. Das würde ich mal angehen, vielleicht bringt es ja schon was.
Okay, ja, danke für die Frage. Das war schön, dass da nochmal so viel Inhalt mitkam in deiner Antwort. Und dann noch eine Frage, da ist jetzt definitiv mehr drin, worüber du schon gesprochen hast, aber wir haben auch noch interessante Sachen, eine interessante Frage, die wir noch nicht hatten. Mhm. Also, Frage, wann fängt denn eigentlich die Menopause an? Hattest du schon, diese Zeiträume hattest du schon genannt, im Prinzip, wann man erste Symptome merkt und da waren wir schon. Ich kenne einige Frauen, die trotzdem stark bouldern und klettern, da will ich auch hin, wenn es soweit ist. Welche Hormone spielen denn während der Menopause eine Rolle? Wie sieht es mit der Ernährung aus? Sind wir Frauen dann immer noch zyklisch oder werden wir dann einfach wie Männer? Und haben wir vielleicht sogar einen Vorteil dank der Menopause? Ich glaube, diese letzten beiden Fragen sind nochmal ganz interessant, oder?
Oh ja. Also ich spoilere jetzt hier schon echt so ein bisschen aus meinem Buch, aber das ist jetzt egal. Gibt es einen Vorteil an der Menopause? Wir sind die einzige Spezies, die eine Menopause erfahren. Und nicht als Spezies, sondern als Teil einer Spezies, nämlich als Frauen. Wir sind die einzigen Wesen auf diesem Erdboden und ihr dürft mich korrigieren, wenn ich falsch bin, aber ich habe keine anderen gefunden, die nach ihrer Reproduktionsfähigkeit noch eine Funktion haben. Alle anderen, inklusive Männer, sterben, wenn sie nicht mehr fruchtbar sind. Also es ist jetzt sehr hart gesagt, ne? Aber alle anderen sind bis zum Ende ihres Lebens quasi in der Lage, Leben zu produzieren. Außer wir. Das heißt, es muss eine Funktion hinter der Menopause geben. Und da gibt es jetzt spannende Untersuchungen, spannende Berichterstattungen, die sich zum Beispiel diese Urvölker angeschaut haben und die da zum Beispiel gesehen haben, okay, gerade die Frauen nach der Menopause, denen wird eine unheimlich hohe Weisheit zugeschrieben. Das sind oft irgendwie Frauen, die Jüngere beraten oder eben die Omas, die sich um die Kinder kümmern können, während die Frauen ja schon wieder schwanger sind oder was auch immer, ne? Also da sehen wir in diesen Naturvölkern so eine ganz starke Verbundenheit auch zu dieser Phase der Menopause. Also wird das auch gewertschätzt, wenn eine Frau quasi fertig ist, damit neues Leben zu produzieren und in eine neue Phase eintritt, in der sie ja, eher eine Funktion von Weisheit und ich gehe zu dieser Frau und ich hole mir da meinen Rat. Und das mag jetzt wirklich so ein bisschen weggehen vom sportlichen Kontext, aber ich ganz persönlich finde das ein ganz, ganz schöner Gedanke, weil die Menopause oft so ein bisschen verschrien ist, weil ab dann sind die Frauen halt so richtig alt, ne? Also dann und fühlen sich vielleicht auch so. Und für manche Frauen ist es auch schwer, so zu wissen, ich verliere gerade meine Fruchtbarkeit, ich kann dann kein Baby mehr zur Welt bringen, sodass. Das sind Dinge, daran hängen Frauen. Deswegen finde ich das so wichtig zu sagen. Natürlich haben wir einen Vorteil, sonst würden wir das ja gar nicht durchleben. Und was ich persönlich auch einen schönen Vorteil finde, wir erleben das relativ früh in unserem Leben. Also nach unserer Menopause, also da beginnt ja wirklich ein neuer Abschnitt in unserem Leben, wo wir uns nochmal neu orientieren können. Wenn wir Kinder haben, dann sind die zu dem Zeitpunkt meistens auch schon relativ weit in ihrem eigenen Leben und es ist einfach eine Phase, in der wir uns wieder auf uns oder den Fokus auf uns setzen können, auf unseren Sport. Und wir sind aber noch relativ jung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht 75, 80, 85 Jahre alt werden. Und in dieser Phase passiert natürlich ganz viel, was zum Beispiel auch passiert, ein Drittel der Knochendichte verlieren wir in der Menopause. Deswegen ist es ja auch so wichtig, viel Knochendichte übers Krafttraining aufzubauen, bevor wir in die Menopause kommen. Vielleicht auch nochmal so ein ganz netter Hinweis.
Ich habe auch mal gehört von einer Frau, die hat auch, ich habe ein anderes Podcast-Interview zu dem Thema gehört und die meinte, sie kennt Frauen, die nochmal anfangen zu studieren.
Ja, ja.
Weil die einfach dann nochmal plötzlich so einen Energieschub haben und Bock haben irgendwie.
Ja, genau. Also es gibt eben ja auch so diese Aussage, dass die Menopause fast so eine zweite Pubertät ist. Also nicht vom Hormonellen gesehen nicht, ne, geht ja genau in die andere Richtung, aber von dem, wie sich Frauen selber wahrnehmen, also dass sie wirklich auch auf einmal den Blick viel stärker auf sich selber richten, ne, und viel mehr ihr Ding machen. Und meine Mutter zum Beispiel, die hat sich jetzt genau in dieser Phase selbstständig gemacht, ne, mit 53 Jahren. Also aus nächster Nähe kann ich das genauso bestätigen, dass da sich nochmal sehr viel tun kann, wenn man das denn dann auch einfach zulässt. Und generell, genau davor ist ja die Frage, sind wir Frauen dann immer noch zyklisch oder werden wir dann einfach wie Männer? Also wir sind dann nicht mehr zyklisch. Also wir haben noch den Tagesrhythmus, wo die Hormone Cortisol, ja, oder vor allem das Cortisol noch eine Rolle spielen und dann ist das wirklich so, dass wir dann hormonell gesehen komplett bei den Männern sind. Und das kann natürlich dann auch, möchte ich jetzt mal sagen, also wenn Zyklusbeschwerden vorhanden sind, dann hört nochmal den anderen Podcast mit Juliane und mir. Aber was ich eben auch ganz oft erlebe, ist, dass es für die Frauen, wenn sie die Menopause erreicht haben, eine wahnsinnige Erleichterung sein kann, weil sie eben mit ihrem Zyklus vielleicht immer gehadert haben, immer einen Struggle hatten. Das ist nicht das, wie es sein sollte, aber es ist eben immer noch ein Abbild der Realität. Und auch da kann es einfach total erleichternd sein, endlich da durch zu sein und dann vielleicht auch das Training nochmal wirklich für sich anders zu priorisieren und fokussieren zu können, weil man eben nicht mehr diesen prämenstruellen Symptomen ausgesetzt ist. Das sind dann so die netten Nebeneffekte von der Menopause.
Jo, und dann der letzte Punkt in Form von der letzten Frage. In den Wechseljahren werden da nicht nur die Knochen spröder, sondern auch die Sehnen und reißen die dann im Alter leichter?
Ja.
Ja?
Ist leider so, ja. Genau, also die Knochendichte verringert sich, wie gesagt, aber kann man mit Krafttraining entgegenwirken. Aber auch Sehnen und Bänder werden steifer bzw. spröder, wenn man so sagen möchte. Das heißt, die Verletzungsanfälligkeit, die kann steigen. Und das hat wiederum eben was damit zu tun, dass das Östrogen sinkt und dadurch die Kollagenproduktion mitsinkt. Und das haben jetzt vielleicht viele schon mal gehört. Ich werde da auch immer wieder drauf angesprochen. Kollagen ist ja gerade so ein Riesentrend, das einzunehmen, wie ich dazu stehe. Ich halte das für überhaupt nicht verwerflich, zu sagen, okay, wenn mein Körper das nicht mehr alleine hinkriegt und das ist einfach entscheidend für Sehnen, Bänder, Gelenke, Haut, ja, also Faltenbildung, all diese Sachen werden natürlich relevanter, wenn das Kollagen dann so ein bisschen runterfährt. Und wenn ich dem entgegenwirken möchte, auch hier Supplementierung ist nichts, was in irgendeiner Form schlecht ist oder zeigt, dass du deine Ernährung nicht im Griff hast oder so. Aber da kann man dann tatsächlich drüber nachdenken, ob man Kollagen ab Mitte 40 oder ab der Menopause dann noch zusätzlich supplementieren möchte, um da auch ein bisschen besser für sich zu sorgen, für die Sehnengesundheit, Bänder und Gelenke. Eigentlich, also ich bin kein Freund von der Produktion von Kollagen, weil Kollagen ist einzig und allein bis jetzt durch so Schlachtabfälle. Also es wird ähnlich hergestellt wie Gelatine. Das muss man halt wissen. Ja, also da gibt es natürlich auch Kollagen aus Biohaltungen. Da kann man so ein bisschen drauf achten. Und ich habe jetzt kürzlich erst gesehen, dass es jetzt das erste zumindest vegetarische Kollagen gibt, was so aus der Haut der Eierschale, also was da an der Eierschale noch so an Haut hängt, daraus können sie jetzt auch Kollagen gewinnen. Aber die Frage ging ja noch kurz weiter, ne? Wie funktioniert hier Ernährung, habe ich ja schon gesagt, aber da wäre wirklich das Kollagen nochmal so ein entscheidender Faktor.
Okay, ja stimmt, ich habe den Satz jetzt weggelassen, weil ich dachte, Ernährung haben wir doch schon, aber ja.
Ja, haben wir auch schon, aber das wollte ich noch sagen.
Na klar. Okay, Tabea, das war jetzt mal wieder ein sehr, sehr cooler Überblick über diese ganze Thematik und auch so viele Sachen mit dabei. Also wo ich auch jetzt wirklich gedacht habe, ey, stimmt, also da sind auch Sachen, die ich noch irgendwie bei mir umstellen könnte. Und ich glaube, das geht vielen so. Dankeschön.
Danke
und
auch.
Wir verweisen natürlich nochmal auf das Buch, das du jetzt veröffentlichst. Kannst du nochmal sagen, wann genau es rauskommt?
Es dauert tatsächlich noch relativ lange. Ihr könnt es jetzt vorbestellen, überall, wo es Bücher vorzubestellen gibt. Es trägt den wundervollen Namen Frauen trainieren anders. Und genau darum geht es eben. In dem Buch gibt es auch zum Beispiel Kraftübungen. Und es gibt Trainingspläne, alles Mögliche. Also so, dass man direkt starten kann. Allerdings könnt ihr es jetzt nur vorbestellen. Es kommt nämlich am 7. April erst raus.
Alright, vielen lieben Dank dir.
Danke auch und ja. Frohes Trainieren.
Georg Heinze stand im Finale der letzten Techniker-Boulder-Bundesliga-Saison auf dem Siegertreppchen in der zweiten Liga auf dem dritten Platz. Mir ist das besonders aufgefallen, denn er kommt wie ich aus Mecklenburg-Vorpommern. Klettern oder Bouldern haben hier keine Tradition. Es gibt hier keinen DAV-Kader und auch keine große Wettkampfszene. Da ist es schon etwas Besonderes, wenn ein 15-Jähriger sagt, ich will in den DAV-Nationalkader kommen. Georg nimmt alles an Training und Erfahrung mit, was er kriegen kann und fährt zum Beispiel jeden Freitag nach der Schule nach Berlin, um dort beim Kadertraining dabei zu sein. Hin und zurück sind das dann schon mal 5 Stunden Fahrzeit. Und während es manchmal für ihn schwer ist, sich in den DAV-Strukturen durchzuarbeiten, das erzählt er gleich im Interview, währenddessen ist es für jemanden wie Georg besonders schön, dass es Wettkämpfe von der Techniker Boulder Bundesliga gibt, die offen sind, wo er ohne Aufnahmeprozedere und ohne Qualifikation teilnehmen kann. Weil ich mit vielen Athletinnen und Athleten in ganz Deutschland rede, weiß ich, Georg ist nicht der einzige Athlet, der mit schweren Bedingungen kämpft. Deshalb soll dieses Interview einfach ein Beispiel dafür sein, das zeigt, die Leute, die wir so gerne an der Wand beobachten, die stecken da oft sehr viel mehr Arbeit rein, als wir sehen können. Und die haben oft auch ein Umfeld von tollen Menschen, die sie dabei unterstützen, stärker zu werden. Also danke an alle Athletinnen und Athleten und an die, die sie unterstützen. Und jetzt ab ins Interview. Ich bin, wie ich es heute nicht erwartet habe, zu Gast bei Familie Heinze in Rostock. Eigentlich wollte ich in der Boulderhalle in der 45 Grad in Rostock sein und Georg Heinze treffen, Techniker Boulder Bundesliga Athlet. Es war sehr laut in der Halle und wir haben keinen ruhigen Ort gefunden und wir sind spontan zur Familie Heinze nach Hause gefahren. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein, Georg und der Papa noch dazu, Lars Heinze, hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ihr die Location hier spontan zur Verfügung gestellt habt. Und ich freue mich sehr darauf, euch kennenzulernen und Georg, dich als Athleten kennenzulernen. Ich muss sagen, als ich mir angeguckt habe, wie alt du bist, 15, musste ich mich gleich daran erinnern, was ich mit 15 gemacht habe. Da war es so, wo geht's hin am Wochenende, irgendwie Party machen. Und ich glaube, bei dir ist es oft, wohin geht's am Wochenende zum Wettkampf oder trainieren? Also wie sind deine Gedanken so? Was ist dir wichtig?
Naja, in erster Linie ist mir wirklich der Spaß am Sport wichtig, weil das so das Wichtigste in meinem Leben ist zurzeit. Denn ja, wie du gesagt hast, jedes Wochenende, Wettkämpfe, Training, es ist immer was los. Das ist so mein Leben.
Mhm. Wie hat es angefangen bei dir?
Das ist schon ein bisschen her. Das hat angefangen im Januar 2018. Da hat hier der erste Kinderkurs aufgemacht in der Feldzelten-Boulderhalle in Warnemünde und dort habe ich quasi am ersten Kinderkurs teilgenommen und ja, ich hatte Spaß daran und habe dann weiter die Kinderkurse von der 45-Grad-Halle irgendwann besucht, die dann auch irgendwann aufgemacht hat und natürlich auch noch ein größeres Angebot hatte an Fläche zum einen und auch eben an Trainingsmöglichkeiten.
Mhm. Kannst du mir beschreiben, was diesen Sport für dich so spannend gemacht hat?
Es gab schon in den frühen Zeiten von der 45-Grad-Halle gab es immer mal wieder den 45-Grad-Cup, der jedes Jahr immer ausgetragen wurde. Und beim ersten Mal war es dann so, dass es zum einen die Erwachsenenwertung gab, also Männer und Frauen, und die unter 14-Wertung für die jüngeren Kinder. Ich war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt und war somit wahrscheinlich einer der jüngsten Teilnehmer und habe es tatsächlich geschafft, den dritten Platz zu belegen da. Und das hat mir ziemlich viel bedeutet, weil man ja auch irgendwann mal für seine Arbeit so ein bisschen belohnt wird. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch im Kinderkurs und habe quasi nur so zum Spaß mal mitgemacht, weil es eben Heimhalle war. Und ja, der dritte Platz war ziemlich besonders und ich glaube, das hat mich so am Anfang ziemlich gehuckt.
Okay, alles klar. Könnt ihr vielleicht mal beide zusammen beschreiben, was es bedeutet, Wettkampfkletterer in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock zu sein? Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt ja keinen Kader hier. Also es ist nicht so, dass du irgendwie hier super Strukturen hättest und einen Trainer, der wirklich ganz gezielt mit dir so zusammenarbeiten kann. Was bedeutet es, diesen Sport, so wie du es machst, hier zu machen?
Ich glaube, das bedeutet in erster Linie einen Haufen Herausforderungen, die ja, wir zu überwinden haben. Ja, wie du gesagt hast, die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt von den Hallen her, von ja, generellen Trainingsmöglichkeiten her, Trainern her und auch gleich starken Athleten zum Beispiel. Das ist immer so die Herausforderungen, die auf einen zukommen, aber ich finde, wir haben schon so viele Herausforderungen auf diesem Weg halt eben auch jetzt sowohl der Bundesliga oder zu anderen generellen Wettkämpfen überwunden, dass ich denke, dass wir das auch schaffen werden.
Ja, also ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Tatsächlich ist es immer ein Weg der Herausforderung und es gibt ganz viele Menschen, die uns immer sagen, dass das nicht geht oder wie es nicht geht, aber niemand sagt uns, wie es geht. Es ist im Bouldersport auch deshalb so besonders. Ich komme auch nicht aus dem Bouldersport und für mich war das also schon die erste große Herausforderung, als er anmeldete, er würde gerne Wettkämpfe klettern. Wie machen wir das überhaupt? Wo gibt es die eigentlich? Wer lässt diese Veranstaltung eigentlich aufleben? Und wie kommen wir da irgendwie hin und ran? Und das war, glaube ich, so der erste große Schritt, in diese Community einzutauchen und einfach diese, ich sag mal, Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch solche Veranstaltungen ausrichten und die Plattform auch erstmal zu kennen, Climber Contest, Blogsport, dann überhaupt das System DAV zu verstehen, das ist ja auch nicht ganz so einfach, weil das für mich das ist ja ein Verein am Ende mit ganz vielen Sektionen in Deutschland und trotz dessen hat dieser Verein ja die Hoheit über diesen Leistungssport oder die Leistungssportsparte, ne? Und das war eine der größten Herausforderungen.
Kannst du, Lars, vielleicht nochmal weiter beschreiben, was das für euren Alltag auch bedeutet, den Sport zu machen?
Also grundsätzlich heißt das immer auch, alle Kalender übereinander legen. Also meine Frau ist vollberufstätig, ich bin vollberufstätig. Wir haben auch noch einen zweiten Sohn, der auch Sport treibt, nicht bouldern, aber eben ja, volkstypisch Fußball spielt und ich dort auch noch im Ehrenamt tätig bin. Also wir haben wirklich unheimlich viele Termine, die übereinander liegen. Aber für uns war in erster Instanz erstmal wichtig, dass Georg eine Eigeninitiative dazu zeigt und die bringt er voll und ganz auf. Er signalisiert uns, dass er das möchte und dass er da voll hintersteht. Das sehe ich sozusagen jede Woche, wenn er alleine trainieren geht und sein Programm abspult.
Was bedeutet es für euch als Familie so? Ne?
Ja, als Familie ist es natürlich deshalb eine besondere Herausforderung, weil Georg ja immer fahren muss. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir mal das Training nehmen, dann jetzt in Berlin, dann kann er nur freitags in Berlin trainieren, wenn ein wettkampffreies Wochenende ist. Das bedeutet also, einer von uns fährt ihn nach Berlin oder aber es liegt irgendwie so günstig, dass ein Feiertag vielleicht noch dazwischen ist, Dann fährt er mit der Bahn, kann bei einem seiner Kader-Trainingskumpels dort schlafen und trainiert dann in Berlin und fährt dann am Samstag oder Sonntag zurück alleine. Ne? So weit sind wir jetzt. Und das ist für uns die größte Herausforderung. Wir legen unseren Urlaub irgendwie auch danach, ne? Also nach dem Wettkampfkalender. Den haben wir ja im Frühjahr. Wir wissen genau, an welchen Wettkämpfen Georg teilnehmen muss als Kaderathlet. Und danach richten wir uns und er erlebt es und füllt es sozusagen mit Geist und Leben.
Ich weiß das ja jetzt erst, dass es noch einen kleinen Bruder gibt, der auch noch Fußball macht. Gibt es irgendein Wochenende, was sportfrei ist bei euch?
Ja, das gibt's.
Ja?
Aber ist nicht so oft.
Das ist nicht so oft. Das heißt, eigentlich ist immer irgendein Kind irgendwo sportlich unterwegs und einer von euch fährt, von euch Eltern.
Ja, oder jetzt am Wochenende war es mal so, am vergangenen Wochenende, da waren wir in Dresden zu den sächsischen und Berliner Meisterschaften im Lied. Da sind Georg und ich am Freitag angereist. Oskar hatte am Samstag ein Fußballturnier in Schwerin. Da ich aber mit unserem Auto gefahren bin, mit unserem Privatauto, konnte meine Frau ihn nicht mehr fahren. Er ist dann also bei Mannschaftskameraden mitgefahren und wurde auch wieder nach Hause gebracht. Das geht dann auch mal.
Okay, alles gut. Und du hast gerade schon angesprochen, das zu durchschauen, wie die Strukturen in diesem Sport sind. Also was gibt es für Wettkämpfe, wer ist dafür was zuständig? Kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen schildern, wie da euer erster Eindruck war? Weil ich verstehe, dass man, wenn man da drauf guckt, dass man erstmal verwirrt ist. Also wie war euer Eindruck von dem Bouldersport und von der Organisiertheit des Sportes?
Eieiei, also wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dann wirkt das für mich unorganisiert und zum Teil amateurhaft. Wenn man jetzt mehr in die Materie eingetaucht ist, dann verstehe ich da schon den Sinn hinter. Ne? Also es ist halt unheimlich schwierig, ein interessiertes Kind, wo die Eltern eben kein Hintergrund Klettern haben, da irgendwie reinzubringen. So schon. Und vor allen Dingen, wenn man aus Norddeutschland kommt und vor allen Dingen, wenn man aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Das kann ich so unterschreiben.
Ja.
Ja, Georg, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich denke genauso darüber. Es war am Anfang, hast du dich, glaube ich, noch mehr damit beschäftigt als ich. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ja, ich auch mir da mal Gedanken drüber mache. Ja, es ist manchmal ziemlich kompliziert zu finden, diese einzelnen Sachen. Wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, ist das natürlich nicht so auf diesem Stand wie im Fußball oder in anderen Sportarten. Was ja auch verständlich ist, da wir ja eben, obwohl wir auch eine olympische Disziplin jetzt sind, trotzdem eben noch nicht diese Förderung haben wie in anderen Sportarten oder im Fußball zum Beispiel.
Ja. Was ihr dann irgendwann herausgefunden habt, ist, dass man wahrscheinlich einer DAV-Sektion beitreten muss, um sozusagen an Jugendcups teilzunehmen oder auch mal vielleicht an deutschen Meisterschaften teilzunehmen, also dass man da rein muss. Nun gibt es das in Rostock meines Wissens nicht, ein Kletterkader des DAV.
Nein.
Als ihr das herausgefunden habt, was war dann los?
Ja, es war natürlich erst so schwierig, weil man sich so gedacht hat, wie machen wir das jetzt? Weil in unserer Umgebung gibt es nichts und also es gibt schon eine Sektion, ja, aber eben keinen Kader oder sonstige leistungstechnische Sparten. Und ja, da mussten wir erstmal gucken, wie wir jetzt weitermachen und an diesen Wettkämpfen dann auch teilnehmen. Und dann sind wir irgendwann auf die bestmögliche Lösung gestoßen und das war eben DAV Nord oder die Sektion Hamburg-Niederelbe, weil das eben von der Fahrdistanz dann eben noch am passabelsten war. Dort war es dann eben so, dass ich dort eben unter der Flagge Hamburg für die verschiedenen Landesmeisterschaften antreten konnte, jetzt zum Beispiel die Norddeutschen oder Berliner und Sächsische. Und dann war es aber leider immer so, dass eben die nächste Stufe noch quasi verschlossen war.
Was heißt das?
Es gibt ja diese klassischen Landesmeisterschaften für die einzelnen ja, Bundesländer oder Sektionen. Ja, die sind eben offen für die normalen Athleten. Was heißt normale Athleten? Das sind trotzdem eben Leistungssportler, aber es gibt halt eben nochmal diese höhere Stufe und zwar die Kadermitgliedschaft, also die Leistungskader für die einzelnen DRV-Sektionen. Und wenn du in so einem Kader bist, hast du eben auch die Möglichkeit an Wettkämpfen wie zum Beispiel den deutschen Jugendcups teilzunehmen, die dann eben auch entscheiden, wer dann deutscher Meister wird in den jüngeren Jahrgängen, weil von diesen deutschen Jugendcups gibt es 6 Stück. Bouldern, Lead und Speed, jeweils 2. Mhm. Davon muss man 5 belegen oder an 5 teilnehmen, um eine Gesamtwertung des Jahres zu bekommen. das ist für mich insofern wichtig, da eben anhand dieses Ergebnisses entschieden wird, wer auch in den Nationalkader aufgenommen wird. Also die besten Athleten in dem Jahrgang, die dann auch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen müssen, was in gewisser Weise dann auch mein Ziel ist für fürs nächste Jahr, da ein ziemlich gutes Ergebnis abzuliefern, um dann eben auch weiterzukommen zu diesen internationalen Wettkämpfen. Mhm.
Und ihr hattet gerade gesagt, da gab es irgendwie jetzt eine Hürde dann noch in Hamburg?
Ja, dann übernehme ich mal. Also im Prinzip ist es ja so gewesen, ich habe irgendwann dann Hamburg angeschrieben, nachdem ich hier in Rostock nachgefragt habe und in viele planlose Gesichter geschaut habe. Mhm. Dann habe ich eine Antwort von Hamburg bekommen und das ging auch relativ zügig. Und die haben Georg zu einem Sichtungstraining eingeladen, wo er an einem Wochenende, an einem Samstag mit mehreren Jugendlichen und auch unter anderem Wettkampfkaderathleten nur aus Rhein-Hamburg eben dort vorstellig war und den Vormittag über gebouldert ist, also eine richtige Simulation gemacht hat. Und am Nachmittag sind wir dann in die DAV-Kletterhalle gefahren und da haben die dann noch Leadklettern gemacht und auch noch Speed. 2-3 Durchgänge. Am Ende gab es dann ein Gespräch dort mit der Trainerin und noch einem Trainer mit einer Perspektive. Wir haben uns ja eigentlich nur an Hamburg gewandt, um vielleicht auch eine Kooperation irgendwie zu schaffen, dass sie ihn irgendwie unterstützen hier mit Trainingsplänen oder mit Inhalten auch. Ihm vielleicht auch am Wochenende zu internen Wettkämpfen vielleicht einladen, irgendwelche Vergleichswettkämpfe, die sie dort in Hamburg und Umgebung machen. Das war irgendwie nicht ganz so möglich. Wir haben dann trotzdem sozusagen Hamburg laufen lassen, weil er läuft dann mit einer nationalen Kletterlizenz unter der Sektion Hamburg-Niederelbe zum Beispiel. Es kann auch jede andere Sektion sein. Er hat auch die Befürwortung oder die Empfehlung für ein Sichtungstraining für den Landeskader Nord bekommen. Der setzt sich ja aus Gesamt-Norddeutschland zusammen. Da ist gesamt Schleswig-Holstein, da ist Bremen mit bei, da ist Hamburg mit bei, Niedersachsen mit bei. Das sind unheimlich viele Stützpunkte. Nehmen wir mal nur Hildesheim und Hannover. Da sind natürlich super Athleten, das muss man ganz klar sagen. Und der Kader Nord ist auch wirklich groß. Mhm. Also es sind viele Athleten da drin und das Sichtungstraining kam als Einladung zu einem Termin X, an dem Georg aber Corona erkrankt war. Mhm. Also konnten wir nicht teilnehmen, haben wir abgesagt. Ne? Somit war die Tür aber wieder verschlossen. Ich meine, das war dann Winter 22 und für 23 kam dann keine Einladung mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn ihr nicht mehr einladet, ne, was ich schade finde, aber es wird seine Gründe haben, dann müssen wir uns anderweitig umschauen. Und dann sind wir auf Berlin gekommen, weil ich dachte, na okay, ob jetzt Hamburg oder Berlin, das tut jetzt auch nicht mehr weh. Dann haben wir dort uns mit Berlin in Verbindung gesetzt. Dann wurde Georg im August eingeladen zum Sichtungstraining. Und Berlin hat nicht ganz so viele Athleten, bei weitem nicht. Ist etwas kleiner, obwohl die Stadt riesig ist. Das Potenzial ist sicherlich groß in der Stadt. Nichtsdestotrotz hat der Landestrainer dann am Ende des Jahres, letzten Jahres entschieden und Georg offiziell gefragt, ob er in den Kader eintreten möchte. Das fand ich auch übrigens ziemlich nett.
Und jetzt bist du seit wann in dem Berliner Kader nochmal? Ich habe es ja nicht mehr.
Seit Anfang diesen Jahres.
Seit Anfang diesen Jahres.
Okay. Genau, oder das ist ja immer auch dann der Anfang der jeweiligen Saison.
Okay, und seitdem hast du deine wöchentlichen Touren
nach Berlin? Ja, meine wöchentlichen Touren oder freitags eben die Freitagstouren nach Berlin zum Training.
Okay. So, und wie kann ich mir denn jetzt so deine Trainingswoche vorstellen? Kannst du mir das mal erzählen?
Ja.
Du bist auch noch Schüler nebenbei.
Ja, nebenbei bin ich natürlich noch Schüler, ja. Und komme dann eben nach Hause, mache mir was zu essen oder irgendwie so und gehe dann halt zum Training. Montags, dienstags und mittwochs habe ich Training, jeweils mit verschiedenen Trainings, sei es Krafttraining, Board oder eben unten Bouldern klassisch. Dann habe ich Donnerstag den Restday und eben Freitag die klassische Tour, einmal nach Berlin zum Kadertraining, wo ich dann je nachdem wieder, was der Wettkampfkalender so sagt, welche Wettkämpfe halt eben anstehen, trainiere ich dann eben Lead, Speed oder halt auch Bouldern. Das ist unterschiedlich aufgebaut. Lead und Speed machen wir in der DAV-Halle in Berlin, also wechseln nicht, wie es jetzt zum Beispiel beim Bouldern der Fall ist, wo wir dann zwischen verschiedenen Boulderhallen, man hat ja eine größere Auswahl in Berlin, wechseln wir jede Woche und dann gibt es einzelne Einblicke in diese Hallen und dann eben unterschiedliche Trainings dort auch, ja.
Und wenn du jetzt hier allein in Rostock trainierst, ist ja eine 45 Grad Boulderhalle, Montag, Dienstag, Mittwoch hast du gerade gesagt, Nach was richtest du dich da? Also ist es so, dass du als Athlet vom Berliner Kader da einen Trainingsplan hast, nach dem du dich richtest, oder wie gestaltest du das?
Ich habe einen Trainingsplan von Gabriel Prange aus Leipzig. Da bin ich ziemlich dankbar für, weil das mir mein Training sehr viel erleichtert hat. Es gibt mir ein strukturiertes Training, es gibt mir vor, was ich eben zu tun habe. Und durch diese Kraftanalyse und die Kraftwerte, die ich dann eben auch alle paar Monate dann aufnehme, kann ich auch meinen Leistungsfortschritt sehen. Mhm. Und der wird natürlich dann auch entsprechend von Gabriel ausgewertet.
Ja. Den Gabriel hatte ich auch schon zu Gast im Podcast. Ich glaube, der ist im Raum Ostdeutschland tatsächlich wichtig, der Mann. Ja. Weil er super viele Leute coacht in Ostdeutschland und ich glaube eigentlich auch eine Lücke füllt. Weil so eine Betreuung, glaube ich, so auch so persönlich, wie du es gerade geschildert hast, gibt es auch, glaube ich, sonst nicht. Oder lege ich da falsch?
Das ist, glaube ich, relativ einmalig mit Gabriel.
Okay, und wie schätzt du dieses Thema ein? Die Boulderhallen, die du hier vor Ort hast, wie gut kannst du dich da auf Wettkämpfe vorbereiten? Also auch was den Routenbau angeht und so weiter.
Ja, also ich denke schon, dass wir ziemlich gut aufgestellt sind im Sinne auch des Routenbaus. Also bei uns wird jede Woche einmal
wenn
oder
wenn du uns
bis,
sagst, meinst du wahrscheinlich die 45 Grad.
Die 45 Grad Halle, das ist meistens so, die Heimhalle so, da wird eben bis zu zweimal die Woche geschraubt und auch wirklich qualitative Sachen geschraubt und wir auch öfter mal neue Griffsets bekommen. Georg ist ja fleißig am Bestellen. Und
der Chef der Halle.
Der Chef der Halle, genau, der andere Georg.
Genau.
Und so kriegt man immer wieder neuen Input, auch was man natürlich so auch braucht für so Wettkämpfe.
Mhm. Ist es auch manchmal so, dass du sagst, ich brauche mal jetzt das und das zum Trainieren, schraubt ihr mir was? Passiert das?
Nee, das passiert nicht, weil die machen meistens so ihren Style, klar. Die wollen sich auch so ein bisschen kreativ ausleben, glaube ich. Es ist jetzt nicht so, dass sie mich jetzt nicht haben wollen. Man kennt sich auch und wir sind auch gut miteinander. Aber ich habe trotzdem immer irgendwelche Projekte, die mir auch gefallen, weil es ja auch relativ abwechslungsreich geschraubt ist von den Sachen her und wir auch von der Halle her, von den Wandstrukturen her auch viele Möglichkeiten haben, auch zu Sachen zu schrauben.
Das heißt, manchmal ist es auch so, dass du dir irgendwie was definierst und guckst, was du machen kannst.
Ja, wenn ich jetzt keine anderen Projekte habe oder eben keine Lust auf die Projekte haben, das ist ja manchmal auch so der Fall, dann definiere ich mir selber was. Ja, da hat man auch so seine eigens kreierten Projekte.
Was vermisst du am meisten? Was würdest du gerne haben?
Ich denke, fürs richtige Training eine Ansprechperson, so eine Art Trainer, der einen so ein bisschen pusht und motiviert, ein bisschen vorgibt. Weil klar, mein Vater ist auch mal da in der Halle, aber wie er eben schon gesagt hat, ist er nebenbei auch noch eben ehrenamtlicher Fußballtrainer und ist halt eben auch voll berufstätig. Und dann passt es halt eben auch manchmal nicht mit dem Zeitlichen. Und ich muss halt eben viel auch alleine machen, viel alleine trainieren. Und dann wäre das, glaube ich, eine große Hilfe, hätte man so eine Art Trainer, der einem hilft.
Wie viel nimmst du denn aus den Kadertrainings mit? Also wenn du da mit Leuten zusammen trainierst, die halt auch wirklich auf dem Niveau eher sind oder auch wenn du da in den Berliner Hallen unterwegs sein kannst. Also wie viel Input, was bringt es dir letztendlich?
Also ich denke schon, dass ich da ziemlich viel neuen Input kriege, denn jetzt mit den anderen Athleten, zum Beispiel aus dem Jugend A, die ja eben noch ein Jahr älter sind als ich und in vielen Dingen, glaube ich, auch noch besser oder weiter sind als ich, kann man eben viel lernen, weil die Leute, die auch wirklich besser sind, die können einem auch mal zeigen, wie das geht und wirklich einem helfen, auch besser zu werden. Und an solchen Leuten wächst man auch.
Und was gibt es im Moment gerade, was du besonders trainierst, wo du besser werden möchtest? Also siehst du gerade so Punkte, wo du merkst, oh, der Stil, da muss ich noch mehr schaffen?
Naja, wie ich jetzt bei diesen Landesmeisterschaften gesehen habe, so im Lied zum Beispiel, habe ich da eigentlich so viel Potenzial, dass ich, glaube ich, ausschöpfen könnte. Von den Trainingsmöglichkeiten ist es leider nicht immer so möglich, vor allem halt eben im Lead oder Speed, weil wir hier eben keine Halle haben und ich auch nur einmal die Woche dann trainieren kann in Berlin. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, dann auch das optimale Training zu haben im Vergleich zu anderen Athleten. Aber von den Ergebnissen her, die ich bisher so abgeliefert habe, denke ich, dass wenn ich das öfter und qualitativer trainieren könnte, dann wäre ich da, glaube ich, noch wesentlich besser und könnte auch mehr überzeugen.
Ich habe ja auch im Vorgespräch mit dir erst rausgefunden, dass du ja wirklich alle Disziplinen machen musst, in Anführungsstrichen. Ich habe mich auch gefragt, warum musst du denn noch extra Speed machen? Aber du hast mir dann erst erklärt, hey, es gibt nun mal bei den Deutschlandcups immer die drei Disziplinen und du musst tatsächlich auch an allen teilnehmen. Das heißt, sowas wie Speedklettern, was sich jetzt Leute klemmen, weil es olympisch nicht mehr wichtig ist, musst du halt dann trotzdem machen. So,
ja. Es ist leider so, ja. Aber ich habe auch kein Problem damit. Ich habe jetzt keinen Hass oder so oder habe keinen Unbehagen, wenn ich jetzt irgendwie Speed oder Lead machen muss. Es ist natürlich nicht die Paradedisziplin, aber trotzdem macht es auch mal Spaß, wenn man im Speed zum Beispiel eine neue Beta gefunden hat, einen neuen Weg gefunden hat, vielleicht das verfeinert hat, eine Stelle wirklich perfekt geschafft hat. Und das macht, glaube ich, Spaß und es gibt Motivation für mehr.
Was ist deine Speedzeit? Bestzeit?
Meine Bestzeit ist 11 Sekunden 90.
Okay.
Also,
und was schaffen die Kollegen in Berlin so?
Die Kollegen in Berlin schaffen unter 10.
Okay, alles klar. Dann machst du ja auch, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über die Strukturen innerhalb des DAVs. Du machst auch bei der Techniker Boulder Bundesliga mit. Das ist ja nun nur Bouldern und es ist ein offenes Format. Also du musst nicht Teil irgendeines Kaders sein und du kannst einfach zu jedem Spieltag hingehen, wenn du möchtest. Also welche Bedeutung hat es für dich, so ein Format daran teilnehmen zu können?
Es hat eine ziemlich große Bedeutung, weil ich finde, dass die Techniker Boulder Bundesliga als Format wirklich diese Welt des Wettkampfkletterns auch revolutioniert hat, weil dieses offene System mit diesen 13 Stationen und diesen einzelnen Routen, die geschraubt sind, das Zeitfenster, was man hat, macht es, glaube ich, einfacher für manche Leute, in diese Wettkampfkultur so ein bisschen einzusteigen und sich auch da reinzufuchsen. Und man kommt halt eben auch entsprechend gut rum und lernt eben neue Griffsets, neue Leute kennen. Und das ist, glaube ich, auch so der Reiz daran. Ja, und das Ganze wird halt eben abgerundet von einem geilen Finale. Das macht dann auch wirklich Spaß, dann von einem größeren Publikum dann seine Leistung da abzuliefern.
Ja, erzähl mal, wie war es in Osnabrück für dich?
Osnabrück war ziemlich cool, auch vom ganzen Aufbau her, die Leute. Und man kommt an, man trifft einen Haufen Leute und dann ist eine große Begrüßung, überall Fotos und so weiter, als wenn sonst irgendwas ist. Und dann geht man in die Routen rein und das war halt eben noch die zweite Liga und ich habe schon so gemerkt, ich hatte einen richtig guten Tag und ich war richtig gut drauf und habe dann wirklich ein ziemlich gutes Ergebnis auch in der Quali abgeliefert und bin dann auch entsprechend ins Finale gekommen, wo es dann eben nochmal sich zugespitzt hat, weil eben die Top 6 kamen dann ins Finale und dann hatten sie eine riesen Bühne aufgebaut mit Zelten und dort standen und saßen die Leute alle schon und das Schrauberteam war da, es gab die Moderatoren und dann wurden wir irgendwann hinter die Bühne geführt und dort gab es so ein bisschen Warm-up-Bereich, es gab tatsächlich auch eine Physiotherapeutin, die da behandelt hat, wenn man dann mal nach den Routen irgendwas hatte und ja, das war schon so ein Feeling von, okay, wir sind hier angekommen, so, wir sind im Finale. Das war schon ziemlich krass.
Ja, super cool, auch dass du es dann aufs Podium geschafft hast, war sehr, sehr cool. Wie geht's dir jetzt in der ersten Liga? Also du warst jetzt schon, glaube ich, bei einem oder zwei Spieltagen gewesen, ne?
Ich war bei 3 tatsächlich schon.
Ah, okay.
Bei den ersten 3. Also nicht zum Kickoff, leider. Das ist immer so die Schwierigkeiten mit den Wettkämpfen, die auch sonst noch so sind vom DAV. Das ist jetzt gerade in der Spätsommer-, frühen Herbstzeit immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich kriege das trotzdem ganz gut gewuppt. Mhm. Es ist natürlich nochmal was anderes, die erste Liga, aber trotzdem ist es gut, auch schwerere Sachen anzufassen, weil es hat sich auch zu den späteren Stationen in der zweiten Liga irgendwann auch nicht mehr so ganz gelohnt, da eigentlich mitzumachen, weil ich habe den Großteil der Routen geflasht oder wirklich getoppt oder so und dann war es halt auch so, dass wir irgendwann waren so, ja klar, nach dieser Saison ist vorbei.
Da musst du in die erste
Liga. Da muss ich in die erste Liga. Weil die Leistungssteigerung, das kriegt man ja auch so dann noch angezeigt auf der Website, ist ja immer ganz schön. Sieht man ja von den Platzierungen, wie man sich gesteigert hat in der Saison und von der Flashquote, Topquote, je nachdem. Und da hat man auch gesehen, dass das ziemlich nach oben gegangen ist bei mir. Und ich glaube, so kann man sich auch nochmal im Sport auch verbessern. Mhm. So über ein Jahr eben.
Dann hoffe ich mal, dass es jetzt im Verlauf dieser Saison in der ersten Liga genauso weit nach oben geht wieder.
Ja.
Georg, in unserem Vorgespräch, was wir am Telefon hatten, da hast du so einen Satz gesagt, den fand ich irgendwie so prägnant. Da ging es irgendwie darum, was dich motiviert, warum du das machst. Und du meintest so, ja wieso, aber wenn man klettert, dann will man doch besser werden. So, das fand ich so einen geilen Satz. Ja. Also dieses sich pushen, besser werden, würdest du sagen, das ist so einfach auch ein Teil deiner Persönlichkeit. Also wie siehst du das?
Ich glaube, das ist so, das hat man, kann man schon haben, wenn man das so in die Wiege gelegt bekommt. Aber ich denke, man kann sich das auch immer erarbeiten und immer wirklich sein Bestes geben in dem, was man gut kann oder in dem, was man gerne gut kann, können möchte. Und ich finde, wenn man etwas tut, dann sollte man es auch gewissenhaft tun und in dem, was man gut kann oder gut können möchte, wirklich sein Bestes geben.
Okay. Lars, jetzt nochmal zu dir. Wenn du hast ja gesagt, du kommst gar nicht aus dem Klettersport. So, wie empfindest du den Sport dann eigentlich, wenn du deinen Sohn da jetzt so beobachtest? Also man muss da ja auch erstmal reinkommen und denken, hä, was machen die da und wann kriegt man Punkte und so? Wie bist du als Beobachter da jetzt unterwegs?
Ach, man lernt ja einfach mit. Ne? Ich gucke mir das dann in der Regel immer von außen an. Ich habe es tatsächlich auch ein paar Mal probiert, habe aber einfach festgestellt, dass das nicht unbedingt meine Stärke ist. Ne? Also ich habe große, sag ich mal, mentale Probleme, wenn ich an Griffen oben hänge, wo ich es vielleicht nicht mehr kontrollieren kann dann am Ende. Und dann habe ich mich darauf beschränkt, ihn zu begleiten. Und ich gucke mir auch, wenn ich kann, ein Training an. Und das gucke ich mir auch total gerne an. Ja, das ist schon irgendwie ein interessanter Sport. Ich finde die Community sehr interessant. Muss ich sagen, ich finde es unheimlich entspannt in so einer Kletterhalle, auch bei Wettkämpfen. Es ist also, wenn man die Jugendlichen und auch Erwachsene dabei beobachtet, wie die miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig anfeuern, wie gegenseitig der Respekt immer gezollt wird, wenn jemand weiter klettern kann, höher klettern kann, schneller ist. Da gibt es nie Missgunst, Neid, Streit oder ähnliches. Das habe ich noch niemals im Klettersport gesehen und ich muss ehrlich sagen, dass ich davon absolut begeistert bin. Selbst für mich ist es nichts.
Okay, muss es ja auch nicht sein. Und wie ist es als Vater, den Sohn so zu beobachten, der so hoch motiviert ist? Weil ich meine, da gibt es sicherlich auch Höhen und Tiefen, was man dann irgendwie so ein bisschen mit abpuffern und tragen muss. Wie geht's dir da?
Also ich glaube, ich spreche da mal für uns als Familie. Ja. In erster Linie sind wir erstmal total stolz auf Georg, denn ich glaube, das hast du ja auch schon, hat man auch in deinen Fragen schon herausgehört, es ist schon was absolut Besonderes, wenn ein Rostocker Junge eben in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet diesen Sport ausübt. Dazu muss ich immer sagen, bin ich auch immer ein Freund davon, weil ich selber aus dem Leistungssport Fußball komme, habe ich ja auch immer zu Georg gesagt, wenn du eine Sache machst, dann mach sie bitte richtig. Dass er jetzt so Feuer gefangen hat und oder damals so Feuer fängt, das konnte ich ja auch nicht ahnen. Aber deshalb stehe ich auch zu 100% dahinter oder wir als Familie stehen auch zu 100% dahinter und tragen das auch voll mit, solange die Schule läuft. Denn da hat Georg auch ein nicht unwesentliches Programm auf einem Gymnasium und als Schüler der 9. Klasse. Und wenn das steht, dann machen wir hier alles möglich, was auch nur geht. Wo er auch immer hin muss, wir kriegen das irgendwie irgendwo gestemmt.
Was sind die weitesten Wege, die ihr zusammen jetzt schon hattet?
Wir waren in Innsbruck. Ja. Aber das haben wir tatsächlich. Ja, tatsächlich machen wir auch, wenn wir Urlaube zum Beispiel machen, dann machen wir immer Stationen irgendwo in der Stadt und suchen uns dort eine Kletterhalle. Einfach, weil Georg das auch gerne sehen will. Und außerdem muss man in Innsbruck gewesen sein, weil das ist aus meiner Sicht die beste Kletterhalle, die es gibt.
So. Sagt der nicht kletternde Papa. Ja.
Also ich fand das schon sehr überzeugend da. Also Innsbruck ist natürlich, also die Ecke von der Förderung her, es ist super. Du bist mitten in der Stadt und auf einmal erhebt sich da so eine riesen Kletterwand. Und es gab einen riesen Outdoor-Kletterbereich, Boulder-Bereich auch. Und Indoor auch noch alles. Also wirklich auch Cobb-Style-Wände und auch so Boulder geschraubt. Und da waren Leute da aus Großbritannien, der Kader, so wie alt waren die, 17 oder so. Und aus Indonesien, also es waren wirklich die Top-Leute der Welt da und haben da trainiert. Das war schon ziemlich cool.
Ja. Dann vielleicht die typische Abschlussfrage. Georg, was sind deine Ziele Wo möchtest du hin?
Okay, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ich möchte weiterhin und für die weitere Saison wirklich mein Bestes abliefern bei den deutschen Jugendcups und eben durch diese Gesamtwertung dann mich auch für den Nationalkader qualifizieren, um eben an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, an Europameisterschaften, an Weltcups. Und ich glaube, dass das nochmal die nächste Stufe, die dann so auf mich zukommen wird, hoffentlich. Das möchte ich bestmöglich umsetzen und meine beste Leistung auch abliefern.
Alles Gute dafür und hoffentlich sehen wir dich bis dahin auch noch häufiger bei der Liga.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Es hat uns Spaß gemacht.
Ja, war sehr toll, sich mal so zu unterhalten. Das war auch eine coole Möglichkeit. Danke.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Georg Heinze und Tabea Lorch. Und danke euch fürs Zuhören und jetzt natürlich viel Spaß und viel Erfolg beim neuen Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Wir hören uns dann zur nächsten Station wieder und dann geht's ins Studio Block Mannheim.